Sie haben diese Leute Schmarotzer genannt.
Mhm. Ja.
Ist zutreffend, ja?
Ja.
Reiche Schmarotzer. Mhm. Warum?
Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge vom Narrativ-Podcast. Das war gerade Markus Lanz in der Sendung vom 21. Februar 2024. Er ist sichtlich irritiert, denn er sitzt dem Juso-Vorsitzenden Philipp Thürmer gegenüber, der behauptet hat, dass reiche Menschen oder Milliardäre Schmarotzer sind. Und darüber sprechen wir heute.
Genau, wir haben uns ein kleines neues Podcast-Setup zugelegt, um jetzt entspannter solche Podcasts aufzunehmen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Variante als Alternative vielleicht zu den Livestreams, weil wir gedacht haben, für uns ist ja die Sprache relevant und die Sprache konzentriert man sich am besten, wenn man auch nur die Sprache hört und nicht noch alles andere, bunte Farben, Körperhaltungen etc. versucht zu analysieren, sondern für uns geht es um die Sprache und das Audioformat bietet sich da ganz gut an.
Genau, und wir wollten vor allem über diese Sendung sprechen, also es ist auch nur ein Ausschnitt aus der Sendung, weil wir dort Philipp Thürmer, das ist der Vorsitzende der Jugendorganisation der SPD, der Jusos, als sehr progressiv erlebt haben, aber auch so einiges identifiziert haben, was besser hätte sein können. Und vor allem haben wir da auch einige Narrative identifiziert, weil wir sind ja hier im Narrativ-Podcast. Das heißt, wir besprechen natürlich nicht nur die Sprache, sondern auch die Narrative, die in dieser Sprache stecken.
Genau. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal in den Beginn der Sendung beziehungsweise des Ausschnitts in der Sendung, in der Markus Lanz, Philipp Thürmer und dem Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, gegenüber sitzt. Der ganze Ausschnitt geht ungefähr 27 Minuten. Wir werden ihn, glaube ich, jetzt nach und nach durchgehen und mal gucken, wie lange es dauern wird. Und starten einfach mal mit den ersten paar Minuten.
Die großen Herausforderungen dieses Landes. Wirtschaftsleistung kam heute nochmal vom Bundeswirtschaftsminister auch klar, sieht nicht so richtig gut aus. Vor allen Dingen haben wir ein gigantisches Problem auf dem Arbeitsmarkt.
Ja.
700.000 offene Stellen, über 2 Millionen junge Menschen, die ohne nennenswerten Abschluss irgendwie ihr Leben bestreiten. Das klingt alles nicht gut. Wie verändern wir das? Aber zunächst mal die große Frage, welche Rolle spielt dabei die Schuldenbremse? Wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, dann ist es sehr interessant, dann sagen Sie, Herr Thürmer, speziell die FDP und diese Ampel, die haben so einen Fetisch, das ist diese böse Schuldenbremse. Mhm. Aber die Wahrheit ist, den Fetisch haben Sie auch. Also ich habe das Gefühl, ich habe noch nie jemanden erlebt, so dermaßen eindringlich gegen diese Schuldenbremse wettert wie Sie. Warum ist die Schuldenbremse die Wurzeln allen Übels? Und was ist Ihre Idee?
Ja, die Schuldenbremse.
Ich fand sie erstmal interessant, dass er das Framing von Philipp Thürmer ja komplett umdreht schon mal in der Frage und sagt, Schuldenbremse-Fetisch ist ja dafür gedacht, um aufzuzeigen, dass es da eine gewisse Ideologie hinter gibt und dass Schuldenbremse für die Personen der FDP und CDU irgendwie etwas Heiliges ist. Und jetzt dreht er das um und sagt, sie kritisieren die Schuldenbremse ja so krass, dass Sie eigentlich den Fetisch haben. Da ist ja irgendwie die Haltung von Lanz schon ziemlich klar.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Irgendwie nicht so verstanden, was ein Fetisch ist, oder? Also, weil Fetisch ist ja eigentlich eher was Zugewandtes. Aber ja, man sieht auf jeden Fall schon die Haltung von Lanz hier klar und deutlich und das wird sich auch noch so weiterziehen. Ich werde mich auch zwischendurch zusammenreißen müssen. Aber darum soll es ja nicht gehen, sondern es geht ja vor allem hier um die Debatte und die Argumentonarrative.
Ja. Und auch, er hat es ja dann noch weiter getrieben und hat ja dann Philipp Thürmer die Metapher in den Mund gelegt, dass ja die Schuldenbremse die Wurzel allen Übels sei. Die Art der Fragestellung ist auf jeden Fall schon mal sehr einseitig.
Ja, und sehr extrem auch. Ja,
sehr, sehr Schwarz-Weiß-Malerei. Aber mal gucken, was Philipp Thürmer darauf antwortet.
Die Bremse ist eine absolute Katastrophe. Sie ist quasi die permanent angezogene Handbremse, die der Handlungsfähigkeit, der richtig großen Handlungsfähigkeit von Politik entgegensteht. Vor allen Dingen die FDP, aber eben auch die Union sind da auf einer ökonomischen Geisterfahrt. Weltweit kommen ihnen alle Ökonominnen und Ökonomen entgegen. Also es ist wirklich so, wenn man internationale Presse liest, die machen sich nur noch lustig über diese Schuldenbremse in Deutschland, weil man im internationalen Vergleich sieht, dass die großen Industrieländer alle im Moment über Kredit finanziert Investitionen vornehmen und alle fahren damit viel besser.
Also Subventionen, ne? Greifen richtig in den Markt ein.
Subventionen auf der einen Seite, ja. Aber auch.
Ich fand es aber so spannend, wie viele Metaphern da jetzt schon in dieser kurzen Zeit gefallen sind oder auch wie viele so Phrasen. Also nach dem Fetisch ging es direkt weiter mit, ja, die Schuldenbremse ist eine Katastrophe, also in dem Fall von Thürmer und auch ist wie eine angezogene Handbremse. Das ist ja auch so eine klassische Phrase. Und jetzt werden Subventionen, wird halt immer richtig stark in den Markt eingegriffen. Also das fand ich echt spannend an der Sendung, dass da so viele Metaphern und Phrasen verwendet werden, eben auch von der Moderation von Markus Lanz. Das fand ich schon sehr auffällig. Also ist auf jeden Fall eine hitzige Debatte.
Auf der anderen Seite ja auch einfach Investitionen in die Infrastrukturen, in die Daseinsvorsorge. Das ist ja staatlicher Auftrag,
dass wir
eine möglichst gute Daseinsvorsorge und Infrastruktur haben. Das sind nicht immer nur Investitionen. Und wir auf der anderen Seite, wir sparen noch in der wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Also Christian Lindner baut ja im Moment die Schuldenquote ab. Er betreibt damit prozyklische Wirtschaftspolitik. Das ist ökonomischer Wahnsinn.
Prozyklisch bedeutet sozusagen, es geht dir schlecht und du investierst trotzdem nicht.
Ja,
wenn antizyklisch wäre sozusagen, wenn es schlecht läuft, gibst du als Staat Geld in den Markt. Und umgekehrt, wenn es gut läuft, fährst du sozusagen dein Engagement zurück.
Genau, also es wird immer noch mehr investiert als in den großen Koalitionen, klar. Ja. So, aber für unseren Geschmack viel zu wenig. Und da sind wir nicht allein, sondern da bewegen wir uns im Mainstream der internationalen Ökonomik.
Aber nicht in seinem Mainstream.
Ich fand es ein bisschen schade, dass er da dieses prozyklisch verwendet hat. Also es war in dem Sinne, in dem Fall sogar gut, dass Markus Lanz es erklärt hat, weil ich weiß nicht, ob er es selber erklärt hätte. Mhm. Ich meine, er ist selber Ökonom, vielleicht war das für ihn so voll der normale Begriff und das ist total klar, was das bedeutet, aber ja, ich frage mich, ob er den selber erklärt hätte, wenn Lanz es nicht getan hätte. Das ist so mal ein Punkt, den er vielleicht hätte besser machen können, indem er einfach ein anderes Wort verwendet, was klarer ist, beziehungsweise einfach benennt oder ausspricht, was genau jetzt das Problem ist. Er hat es jetzt durch Lanz dann auch selber nochmal ein bisschen klargestellt. Und den zweiten Fehler, den er jetzt meiner Meinung nach so ein bisschen macht, ist genau dieses von einem Mainstream zu sprechen. Also sein Argument ist jetzt, die handeln gegen den Mainstream, aber gegen den Mainstream zu handeln ist per se nicht erstmal unbedingt immer was Schlechtes. Also das ist irgendwie für mich eher ein relativ schwaches Argument, weil nur weil der Mainstream etwas macht, ist es nicht automatisch gut.
Ja, aber ich fand das gar nicht so verkehrt. Also ich finde das schon noch wichtig, in solchen Talkshows vor Augen zu führen, dass Deutschland da gerade eher Politik betreibt, die verglichen zum Beispiel mit den USA und auch anderen Ländern sehr gezügelt ist, sehr gezügelte Investitionspolitik. Und das finde ich schon nochmal wichtig, das darzustellen. Ich fand es eigentlich okay, dass er das auch als Mainstream bezeichnet hat, weil er hat sich ja gezielt auf den Ökonomie-Mainstream bezogen. Und es ist, glaube ich, schon ganz gut, sowas auch mal in so eine Talkshow reinzubringen bei Leuten, die sich jetzt nicht den ganzen Tag mit Ökonomie beschäftigen. Was ich so ein bisschen unnötig fand, war, dass er gesagt hat, ja, wir investieren ja immer noch mehr als unsere Vorgängerkoalition. Das hat er nur in so einem Beisatz gesagt, aber das ist ja genau das, was Lindner die ganze Zeit sagt. Er sagt ja, wir haben ja Rekordausgaben. Das ist einfach unnötig, weil da hat gerade niemand nachgefragt, einfach nicht sagen. Ich verstehe auch, ich möchte dann auch immer die Sachen so darlegen, wie sie sind. Aber in dem Fall hat er dieses Argument meiner Meinung nach für sein Narrativ, dass die Schuldenbremse eine Blockade ist, dass zu wenig investiert wird, hilft das null.
Ja, hat er unnötig seine Haltung ein bisschen abgeschwächt. Wir gucken mal, was die Antwort von dem Chef der Jungen Union ist.
Sondern da bewegen wir uns im Mainstream der internationalen Ökonomiker.
Aber nicht in seinem Mainstream. Johannes Winkel sagt irgendwie auf gar keinen Fall, diese Schuldenbremse muss unbedingt bleiben. Warum?
Also ich glaube, wir machen uns damit ein bisschen einfach. Man kann über die Schuldenbremse diskutieren, pro und contra. Mhm. Ich finde nur, das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt, den wir gehen sollten, ist uns mal die Mühe zu machen und den Grips aufzubringen, darüber nachzudenken, welche Strukturreform gehen wir eigentlich an? Dann können wir von mir aus immer noch über die Schuldenbremse reden.
Also erstmal Mühe machen. Erstmal wirklich mal ranklotzen und nachdenken, bevor man überhaupt bevor man Politik macht.
Geht so ein bisschen so in die Richtung der ineffiziente Staat und soll erstmal gucken, wo er seine Ausgaben verteilt. Und wir haben ja diese klassische Phrase, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem und man muss jetzt erstmal gucken, wo das Geld hinfließt. Das zahlt halt da drauf ein. Ich finde ihn hier extrem schwach. Also alleine so dieses so, ja, wir müssen jetzt irgendwie erstmal gucken oder es ist zu einfach oder erstmal das, dann das. Hat er jetzt zumindest erstmal nicht konkret gesagt, dass er gegen eine Änderung der Schuldenbremse ist, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und strauchelt da so ein bisschen rum. Also ich fand jetzt sein Statement ziemlich schwach, ehrlich gesagt.
Naja, er geht ja so ein bisschen auf diesen, also das ist ja eigentlich das Narrativ oder das Framing, was sie ja permanent fahren, zu sagen, sie sagen nicht mehr, die Schuldenbremse ist unsere eierlegende Wollmilchsäure und wir müssen die auf jeden Fall befolgen, was ja Lindner zum Teil eher noch macht, aber die CDU ist ja eh schon länger auf dem Trichter von, Ja, kann man vielleicht machen, gerade weil auch immer mehr Ministerpräsidenten, sei es jetzt in Berlin oder jetzt ganz neu auch in Hessen, einknicken und tatsächlich merken, dass die Schuldenbremse irgendwie ein Problem ist. Und dadurch können sie eigentlich nicht mehr so hart sagen, sie sind für eine Schuldenbremse oder vielleicht sogar wieder für die schwarze Null. Und sagen dann aber trotzdem noch, weil das natürlich wichtig ist für ihre konservative Haushaltspolitik, sagen dann trotzdem, aber bevor wir jetzt wirklich irgendwas verändern und uns wirklich von diesen Ketten befreien und uns unabhängig von irgendwelchen privaten Investoren und Milliardären machen, sollten wir ja trotzdem erstmal gucken, dass wir den Staat nochmal so weit drunter kürzen, wie es einfach nur geht, ne? Und den Sozialstaat. Und das ist schon noch ihre, erstmal bitte den Sozialstaat runterkürzen. Und wenn dann die meisten Menschen irgendwie keinen Wohlstand mehr haben, dann kann man ja auch mal überlegen, ob man die Schuldenbremse vielleicht auch abschafft. So, aber es ist halt irgendwie, also das ist ja so die, eher so eine Prioritätenverschiebung, die sie da machen.
Ja, und das versteckt dahinter den Begriff Strukturreform.
Aber wenn du gerade sagst, die ganze Welt lacht sich über Deutschland kaputt, die ganze Welt lacht sich über die deutsche Standortpolitik kaputt. Thema Energiekosten, hausgemachtes Problem. Thema Arbeitsmarktpolitik.
Energiekosten, hausgemachtes Problem. Ist auch nur Deutschland zahlt so hohe Energiekosten. Das war in Europa überhaupt nicht das der Fall. Der Ukraine-Krieg hat nur Deutschland getroffen. Mhm. Also ganz komisches Argument.
Wir haben sehr viele offene Stellen. Wir haben auch gleichzeitig sehr viele Leute, die diese offenen Stellen besetzen könnten, es aber nicht machen, weil es vielleicht nicht genug Anreize gibt. Und wir haben das Thema Bürokratie. Da baut die Ampel nicht Bürokratie ab, sondern Bürokratie auf, und zwar massiv. Und nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen. In ihrer Sendung wurde es ebenfalls beschrieben. Und wenn du sagst, dass die Schuldenbremse ist die angezogene Handbremse, also ich finde, in Deutschland ist die Bürokratie die angezogene Handbremse. Und das Problem ist, dass wir in Deutschland super viele wahnsinnig innovative Unternehmen noch haben in Deutschland, die aber sagen, die Politik lässt uns einfach nicht machen, weil unsere Leute, weil unsere Mitarbeiter ständig mit der Bürokratie gequält werden.
So, das aber heißt, Sie wir sind brauchen
erst. Oh, da holt der Johannes Winkel die ganze Büchse an Narrativen hervor. Angefangen mit Bürokratie ist die angezogene Handbremse. Also Bürokratie macht den Staat ineffizient, macht uns als Deutschland ineffizient. Und dann natürlich das Thema Arbeitsmarkt. Also man merkt halt so richtig, er reiht ein so Narrativ ans andere. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich gut funktioniert bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, weil die einfach so präsent sind. Also das ist halt leider das Ding, wenn man jetzt gegen die Schuldenbremse ankämpft, dass das erstmal neu ist, zu sagen, die Schuldenbremse ist schlecht. Und er bedient natürlich Narrative, die schon viel geläufiger sind, wie Bürokratie ist schlecht. Bürokratie macht uns lahm, also Bürokratie ist die Bremse. Und das nutzt er natürlich auch sprachlich, indem er dieselben Begriffe verwendet. Die Bürokratiebremse, ja, nicht ganz so, aber die Bürokratie ist die Bremse.
Handbremse.
Angezogene Handbremse, genau. Fand ich auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr erstaunlich. Am Anfang gesagt, ist er so ein bisschen gestrauchelt, aber jetzt ist er wieder so in seinem Metier und packt die ganzen konservativen Narrative vom ineffizienten Staat raus, der weniger Bürokratie braucht und ja, mehr Druck auf Arbeitslose machen muss.
Ja, ich bin mal gespannt, was Philipp jetzt antwortet. Aber also eigentlich sollte meiner Meinung nach jeder progressive Politiker, wenn dieses Argument von der Bürokratie kommt, sagen, ja, geschenkt. Es gibt keine Partei in Deutschland, die sagt, wir sind für Bürokratie, wir wollen mehr Bürokratie. Das ist so das Joker-Argument. Jede Partei möchte Bürokratie abbauen.
Ja.
Weil Bürokratie, darunter stellen sich Leute immer Dinge vor, die sie mit unnötig verbinden. Unnötige Formulare, unnötige Anträge etc. Und keine Partei macht ein Plakat und sagt, wir wollen die Bürokratie verstärken, erhöhen. Und das ist deshalb auch ein totales Quatsch-Argument, so ein Joker-Argument. Und das sollte man meiner Meinung nach in solchen Talkshows als Politiker dann jedes Mal auch highlighten und sagen, ja, welche Partei, bitteschön, ist denn für Bürokratie? Und dann vielleicht sogar auch noch umdrehen und sagen, die CDU hat ja die letzten 16 Jahre regiert, warum hat sie es denn nicht geschafft, die Bürokratie abzubauen? Oder macht Gesetze, die weiterhin Bürokratie aufbauen, wie zum Beispiel die Bezahlkarte, wo ganze neue Ämter und Technologie und Digitalisierung geschaffen werden muss und Anträge geschaffen werden müssen und um Bargeld zu ersetzen, was ja erstmal per se bürokratiefrei in dem Sinne ist, weil du kriegst Geld und kannst damit machen, was du willst. Aber so eine Karte zu bekommen, dann ein Guthaben drauf zu bekommen, dann dafür sorgen, dass die ganzen Läden, wo du dann auch bezahlen möchtest, auch dann diese Karte unterstützen. Also das ist ja ein Bürokratiemonster, das sie da wieder aufbauen. Also diese ganzen Einschränkungen, auch Thema Bürgergeld etc., diese ganzen Anträge, die man erstmal zum Staat rennen muss, um sein Geld zu bekommen. Das ist ja genau diese ganzen Hindernisse, die sie den Leuten in den Weg stellen. Das ist die Bürokratie. Aber sie reden natürlich die ganze Zeit immer nur von Unternehmen, die dann irgendwelche Regularien einhalten müssen, die aber natürlich auch dafür gemacht sind, damit es eigentlich dem Gemeinwohl dient und damit es irgendwie den Menschen irgendwie auch besser geht und dass nicht die Unternehmen einfach ihren Müll entsorgen können auf der Straße etc. Also solche Dinge gibt es ja natürlich auch.
Ja, mehr Bürokratie für die sozusagen VerliererInnen im System, aber für die moralisch Guten, die Unternehmen, möglichst wenig Bürokratie, lautet da die Devise. Weil, ja, absolut, natürlich durch die Abschaffung des Bürgergelds, was sie immer wieder ankündigen, wenn sie dann regieren würden, und mehr Sanktionen für Arbeitssuchende, Arbeitslose ist natürlich das Gegenteil von Bürokratieabbau. Bei dem Thema, also wegen, was man natürlich noch anschließen könnte, ist, wenn man dann sagt, so als Progressiver, also in dem Fall Philipp Thürmer, okay, Bürokratie wollen wir auch nicht, aber ist so dieses Argument, ja, auch wenn die Prozesse super sind, wenn das Geld fehlt, dann fehlt das Geld. Das versteht halt auch jeder. Also das ist ja auch am Ende ein Ablenkungsmanöver vom Johannes Winkel, vom CDUler, wegzugehen von der Geldfrage hin zu der Bürokratiefrage. Was, genau. Was vielleicht noch wichtig ist, so wie diesem Thema Bürokratieabbau, was man dann nicht vergessen darf, so ja, alle Parteien wollen Bürokratie abbauen, aber dieses Narrativ vom Bürokratieabbau, auch der Begriff, wird natürlich sehr oft dafür missbraucht, um einen Abbau von demokratischer Kontrolle herbeizuführen und voranzutreiben. Da muss man natürlich auch dann als Progressive sprachlich unterscheiden, oder nicht nur sprachlich, auch inhaltlich, und überlegen, okay, was wird jetzt hier konkret gefordert? Weil Konservative wollen dann sehr oft die demokratische Kontrolle, demokratische Institutionen abbauen, Gelder entziehen, und das hat natürlich Folgen. Und ja, wir sehen ja oft, dass das halt häufig dann auch zu solchen Maßnahmen führt, wenn Progressive dieses Bürokratieabbau-Narrativ mittragen, dass es dann halt häufig auch zum Abbau staatlicher Kontrolle, demokratischer Kontrolle kommt. Was natürlich nicht im Sinne von einer demokratischen Gesellschaft ist, weil die Kontrolle ist ja dann trotzdem noch da, aber sie geht halt über zu Privatunternehmen, die nicht demokratisch legitimiert sind.
Ja, ich meine, man kann jetzt natürlich auch sagen, also so ein bisschen das Argument, wenn man jetzt auf die, ich sag mal, auf die Gewinnerseite des Kapitalismus schaut, ja, wenn jetzt diese ganzen Bauunternehmen nicht diese nervigen Brandschutzvorschriften hätten, dann könnten die ja viel schneller bauen, weil dann können, wenn sie das alles nicht einhalten müssten, dann könnten sie viel schneller bauen und viel effizienter oder günstiger bauen, und dann wäre das ja für alle besser. Es wäre halt nicht für alle besser, weil natürlich dann der Brandschutz nicht eingehalten wird und einfach Häuser abbrennen können. Also nur um ein kleines Beispiel zu nennen, es gibt natürlich noch viele weitere Vorschriften, die auch den Zweck haben, irgendwie das Gemeinwohl und die Menschen zu schützen. Sicherlich gibt es auch Vorschriften, die jetzt nicht unbedingt Sinn ergeben, wenn es zum Beispiel darum geht, Bürgergeldempfängern zu helfen. Aber gerade auf Unternehmensseite gibt es auch viele Vorschriften, die einfach dafür sorgen, dass zum Beispiel das Grundwasser geschützt wird und nicht verschmutzt werden darf etc., weil das auch am Ende das Wasser ist, was wir alle trinken. Also da gibt es ja zig Regulierungen, die einfach den Schutz von uns allen im Kopf haben. Und ja, natürlich könnten Unternehmen schneller bauen oder schneller ihre Projekte umsetzen, wenn sie all das nicht beachten müssten, und könnten dann schneller Gewinne einheimsen. Aber die ganzen Kosten, die daraus entstehen, weil dann, weiß ich nicht, Menschen krank werden oder wir irgendwann kein Trinkwasser mehr haben, weil alles abgepumpt wurde, die Kosten trägt dann natürlich das Unternehmen nicht mehr. Und das ist ja eigentlich diese Verschiebung, die dann mit Bürokratie häufig verbunden wird, beziehungsweise die ausgenutzt wird von konservativer Seite, und die dann auch einfach verschwiegen würden, solche Debatten.
Ja, absolut. Also deswegen, so dieses Thema Bürokratieabbau, ist meiner Meinung nach, ist eigentlich so ein trojanisches Pferd, eben genau auf diese Deregulierung. Also Bürokratieabbau kann man in sehr vielen Fällen als Deregulierung demokratischer Kontrolle oder Deregulierung verstehen. Zum Thema Bürokratie beim Bauen ist tatsächlich, hatte ich auch mal eine spannende Debatte, wenn man da fragt, welche Regeln genau sollen denn abgeschafft werden? Also was braucht man denn nicht? Dann kommt da ja meistens nichts, weil viele kennen sich ja da auch gar nicht so genau aus, es sei denn, man spricht da wirklich mit Expertinnen und Experten, und kommt manchmal etwa so Umweltstandards oder so, aber so genau kann man das auch nicht sagen. Und das zeigt auch wieder, dass dieses Narrativ oder diese Phrase schwerer wiegt als so diese rationale Abwägung von tatsächlichen Argumenten, Fakten. Also die wenigsten die Bürokratie abbau fordern, fragen sich wirklich, was genau will ich denn da abbauen? Was genau soll denn weniger sein? Und meiner Erfahrung nach kann man sowas dann auch ganz gut in so Diskussionen entlarven, indem man einfach die Frage stellt, was genau möchtest du denn abbauen? Also im Fall von PolitikerInnen, die wissen dann natürlich manchmal häufig Bescheid, aber manchmal auch nicht. Und einfach um dieses Bürokratieabbau-Narrativ, ja, da so ein bisschen mehr den Vorhang zurückzuschieben, um da mal tiefer zu blicken, würde ich jetzt in so einer Talkshow mit Bilanz nicht empfehlen, weil dafür ist einfach zu wenig Zeit. Aber gerade wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat, mit Leuten zu quatschen, ist es auf jeden Fall mal eine Frage, die man stellen kann. So, was genau möchtest du denn abbauen?
Ja, sonst haben wir ganz viele Möglichkeiten als Antwort gegeben. Mal gucken, was Philipp Thürmer antwortet, wenn Lanz ihm jetzt das Wort geben sollte.
Da muss aber auch Dynamik rein, ne? Da muss Dynamik rein. Ja, klar. Weil es läuft gerade nicht gut. Logisch. Wie entfachen Sie diese Dynamik? Er würde es mit Geld machen, wie würden Sie es machen?
Ich würde es mit einem ganz massiven Bürokratieabbau machen. Also es wird ja immer davon geredet, wir können nicht in die Infrastruktur investieren. Bei der Infrastruktur ist ein ganz großes Problem.
Also was ihr gerade nicht seht, Philipp Thürmer rutscht die ganze Zeit auf seinem Stuhl hin und her und guckt sehr genervt von allem, was der Mensch von der Jungen Union gerade von sich gibt.
Wir wahnsinnig viel Bürokratie haben, dass man eine Genehmigung bekommt, zum Beispiel das Thema Verbandsklagerecht. Also wenn irgendwo eine Brücke im Sauerland gebaut wird, kann irgendein Umweltverband in Berlin, eine NGO, dagegen klagen und der Prozess verlängert sich um 2, um 3 Jahre. Es gibt da ganz viele Beispiele. Lieferkettengesetz ist noch mal mehr Bürokratieaufbau. Energieeffizienzgesetz ist noch mal mehr Bürokratieaufbau. Also es wird gerade...
Da wird wieder nur die negative Seite von allen Gesetzen. Also dass man Menschenrechte schützen will, dass man... auch dieses Beispiel mit einem Berliner Verein kann da irgendwo in Süddeutschland irgendwie einen Brückenbau verhindern. Also da musst du erstmal einen sehr guten Case haben, dass du als Verein so einen Brückenbau verhindern kannst. Also da werden ja auch einfach so
Behauptungen aufgestellt
und einfach Dinge gesagt, wo dann vielleicht der Mensch, der sich mit Politik gar nicht auseinandersetzt, denkt, ja, das kann ja gar nicht sein, dass sowas hier überhaupt in Deutschland möglich ist. Ist es ja auch nicht. Aber
ein bisschen in die Richtung, die bösen Gewerkschaften, die sind schuld und auch an dem Wirtschaftsstandort Deutschlands und so weiter. Also man findet ja immer einen Boomer, gerade bei den Konservativen. Und was ich interessant fand, ist, dass er, jetzt habe ich es vergessen. Wolltest du noch was sagen?
Nee, aber er ist ja direkt, also er hat leider ja Philipp Thürmer nicht sprechen lassen und die Bürokratieabbau, jetzt hat er 3 Gesetze genannt, die seiner Meinung nach, die ja erst neu kommen, auch witzig. Also wenn er jetzt sagt, es kommen hier Gesetze, die noch gar nicht in Kraft sind, dann ist ja die Frage, warum können denn Unternehmen bis jetzt trotzdem nicht investieren?
Ne? Jetzt ist mir wieder eingefallen, sorry. Ja. Und zwar fand ich ganz spannend, dieses Energieeffizienzgesetz genannt und hat er so als negativ dargestellt. Und das zeigt halt auch wieder so, wie wichtig auch so Bezeichnungen sind. Weil zu sagen, ja, das Energieeffizienzgesetz, das ist ja jetzt blöd und das schafft voll viel Bürokratie, muss man sich natürlich fragen, so, aber Energieeffizienz ist ja jetzt erstmal nicht so schlecht, gerade in der aktuellen Debatte oder mit den, was in den letzten 2 Jahren los war mit den Energiepreisen infolge des Ukraine-Kriegs, ist das natürlich ja nicht so cool, das als Nachteil darzustellen. Und das zeigt halt auch wieder, wie viel Macht dann auch in einzelnen Begriffen steckt, dass wenn man sie verneint, dass man eigentlich am Ende schlecht dasteht. Also man halt sagt, ich bin gegen ein Energieeffizienzgesetz. Ist, glaube ich, nicht so. Kommt, glaube ich, nicht so gut.
Ja, deshalb dümmstes neues Branding der Ampelkoalition Bürgergeld. Da hätte man einen viel besseren Begriff wählen können, wie zum Beispiel Existenzsicherung. Gegen die Existenzsicherung zu sein, ist schon was anderes, als gegen das Bürgergeld zu sein.
Ja, ich glaube, die wollten ja damals so dieses bedingungslose Thema mit reinbringen, dass es für alle BürgerInnen gilt. Aber es ist natürlich... Ja, es ist Geld, also allein dieses Wort Geld klingt halt so ein bisschen wie Taschengeld und man bekommt es halt obendrauf und ohne dafür arbeiten zu müssen. Da hätte man auf jeden Fall ein paar mehr Tests machen sollen, bevor man sich auf diesen Begriff einigt. Aber wir gucken mal weiter, oder?
Mhm. Auch auf europäischer Ebene, ehrlicherweise. Ganz massiv an Berichtspflichten für Unternehmen noch obendrauf gesetzt. Das heißt, ich finde, bevor wir über die Schuldenbremse reden. By the way, wir haben ja keinen Sparhaushalt, sondern Rekordhaushalt. Aber bevor wir über die Schuldenbremse...
Wie groß ist der Haushalt?
460, 70 Milliarden für das Jahr 2024. Übrigens 30 Milliarden mehr als letztes Jahr. Ist ein Rekordhaushalt. Und deswegen geben wir immer noch wahnsinnig viel Geld für Dinge aus, die wir eigentlich nicht brauchen. Und Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn wir jetzt die Schuldenbremse einfach über Bord werfen, dass wir dann nicht über die eigentlich für Deutschland notwendigen Strukturreformen
heute Abend können wir das machen.
Gerne.
Herr Thürmer wird schon ganz nervös, aber ganz kurz, wo setzen Sie den Rotstift an? Wo gehen Sie ran? Wo ist das große Einsparpotenzial? Ich habe Ihre
Und so sich das Land jetzt ziemlich Klartext spricht, also so, ne, weg von Strukturreformen, dann direkt fragt, wo setzen Sie den Rotstift an? Es ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Folge von den Debatten, die in den letzten Wochen stattgefunden haben. Da war ja auch durchaus ständig in den Medien, hey, wir müssen kürzen und so weiter. Also man merkt, da ist auch mittlerweile eine Sensibilisierung da, wahrscheinlich nicht nur bei Lanz, sondern auch bei anderen, dass wenn die CDU spricht und irgendwas von Reformen schwafelt, dass damit ganz klar gemeint ist, so, wir wollen sparen und wir müssen kürzen.
Ja, und wir hatten ja auch im Livestream schon mit Schaeffler bei Lanz eine Talkshow uns angeschaut, wo ganz klar gesagt wurde, die USA steckt gerade Milliarden in die Transformation ihrer Wirtschaft. Und dann auch eben die Frage gestellt wurde an die Menschen, die dann in der Runde saßen, was machen wir, was macht Europa, können wir da überhaupt mithalten? Und in China sieht es ja auch ähnlich aus und anderen Ländern. Und also da ist jetzt schon klar, dass bei uns die Schuldenbremse dann, so wie es Philipp Thürmer am Anfang gesagt hat, ja der Mainstream, zumindest also die Mehrzahl der Industrieländer auf jeden Fall in eine andere Richtung gehen als wir. Und deshalb war der Punkt schon ganz richtig. Und es ist auch sehr gut, dass Lanz hier zumindest in dem Teil des Interviews versucht jetzt mal diese Frage zu stellen. Ja, wo genau wollen Sie denn kürzen? Ich meine, er hat ja gerade die Behauptung aufgestellt, dass wir ja so viel Geld für Dinge ausgeben, die wir gar nicht brauchen. Was auch immer verschleiert, dass dieses Geld ja am Ende, also das Geld, was der Staat ausgibt, ja irgendwie bei Menschen landet. Sei es jetzt auch Unternehmen, denen es eigentlich sehr gut geht, aber manchmal eben auch, weiß ich nicht, Lehrerinnen, Polizistinnen etc. Aber das Geld verschwindet halt nicht, sondern das Geld wird ausgegeben und landet dann in der Wirtschaft. Und wie es dann in der Wirtschaft verbreitet wird, das hängt halt in der Wirtschaft, nicht am Staat. Genau, also diese Behauptung ist interessant und er fragt jetzt gleich direkt nach und genau diese Frage könnte man bei der Bürokratie halt genauso stellen. Ne? Er hat jetzt ein paar Beispiele genannt, aber dann könnte man auch wieder die Frage stellen, okay, Sie haben jetzt hier Energieeffizienzgesetz genannt. Was glauben Sie denn, wie viel Geld würden denn Unternehmen einsparen, wenn es dieses Gesetz gar nicht gäbe? Und was wären denn die Folgen, wenn es dieses Gesetz gar nicht gäbe? Ne? Also da müsste man dann als Journalist eigentlich dann direkt nachfragen, wenn es immer um diesen Bürokratiebegriff geht. Aber er macht es jetzt hier zumindest bei den Kürzungen oder bei den Einsparungen, weil er jetzt wissen will, wo das Geld herkommen soll. Und da geht er jetzt eigentlich nochmal sehr gut drauf ein.
Ja, hören wir mal, wo das Geld herkommen soll oder eingespart werden soll.
Vorschläge gesehen, die da gemacht worden sind, sind so ein Sofortprogramm, ganz interessantes Thema. Dauerhafte Senkung der Stromsteuer.
Der CDU ist das Sofortprogramm.
Bitte?
Der CDU das Sofortprogramm.
Das CDU-Sofortprogramm, ja, genau.
Sie gehören ich gehöre zur CDU, aber eben. Vor allen Dingen zur Jungen Union. Ich kann Ihnen sagen, was ich persönlich fordern würde.
Ja, das, was Sie da fordern, haben schlaue Menschen ausgerechnet, kostet ungefähr 50 Milliarden. Wo kommt das her?
Der Bund und die Länder und Kommunen geben jedes Jahr 50 Milliarden für die irreguläre Migration aus. Ziemlich genau.
Okay, die würden Sie stoppen einfach? 30.
Neu strukturieren. Also auf europäischer Ebene ist es ja so, alle Europäer...
Da sparen Sie ja keine 50 Milliarden.
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich.
Nein.
Selbstverständlich. Also wir geben 50 Milliarden im Jahr für irreguläre Migration aus. Natürlich müssen wir da durch eine komplett andere Struktur... Da verweigert sich ja die SPD leider. Müssen wir das Problem lösen.
Wir kommen dann gleich noch zum Thema Migration. Mich würde nur interessieren, wo kriegen Sie das Geld her? Die 50 Milliarden. Ich habe dieser Tage mit einem führenden Sozialdemokraten gesprochen, der sagte, dieses Bullshit-Bingo, das auch in Sendungen in der Öffentlichkeit häufig so gespielt wird, man fordert spektakuläre Dinge. Aber die zweite Nachfrage muss dann immer kommen, wie genau macht ihr es? Und das würde ich jetzt gerne mal von Ihnen wissen.
Bei der Migration, meinen Sie?
Ja, bei allem. Wo kommen die 50 Milliarden her? Sie schlagen dieses Sofortprogramm vor und man braucht dafür ungefähr 50 Milliarden bei gleichzeitiger Einhaltung der Schuldenbremse. Wo sparen Sie es ein?
Erster Punkt, Migration. Zweiter Punkt, so Einzelsubventionen wie beispielsweise für Intel sind natürlich ein totaler Wahnsinn.
Okay, würden Sie wegnehmen? Dass wir 10 Milliarden sind für Sie weg?
10 Milliarden für ein einziges Unternehmen
sind weg.
Sind weg.
Ich will es nur verstehen.
Genau.
Okay.
Sind weg.
Machen Sie nicht?
Nee.
Wie erklären Sie das dann Rainer Haselhoff in Magdeburg?
Dass man durch eine gute Standortpolitik auch Unternehmen nach Deutschland holen kann ohne Subventionen. Beispielsweise Apple in Bayern, beispielsweise Microsoft in NRW. Das kriegt man auch ohne Subventionen.
Also der Intel-Chef saß hier.
Ja? Ich dachte, die Standortpolitik wäre so schlecht in Deutschland. Was denn jetzt?
Naja, Ja, genau, aber das ist ja schon dann konsistent, weil er sagt, die Standortpolitik ist schlecht in Deutschland und man muss bessere Standortpolitik machen, aber halt ohne Subventionen. Das ist ja noch ziemlich eins. Man weiß nicht genau, was er damit meint, wahrscheinlich die Steuern runter für Gewerbe oder Unternehmen.
Ich meine nur, die Standortpolitik kann ja nicht so schlecht sein, wenn sich dann trotzdem Apple und Microsoft ansiedeln. Aber
ja, das kommt auch noch, genau, da widerspricht er sich auf eine gewisse Art und Weise. Und die Frage, aber was er ja auch macht, die Frage ist ja, ja, Apple und Microsoft, also erstens sind es ja schon nochmal andere Unternehmen. Also Intel stellt keine Software her, Intel ist ein Chip-Hersteller. Und die Frage ist jetzt, haben Apple und Microsoft in Deutschland Chipfabriken? Ja. Wahrscheinlich eher nicht.
Da habe ich auch sofort dran gedacht. Es ist halt ein Unterschied, ob du ein Büro hast mit ein paar SoftwareentwicklerInnen oder
einfach eine Marketingabteilung oder Vertriebsabteilung, die einfach nur in Deutschland dafür sorgt, dass die Apple-Produkte verkauft werden. Was meines Wissens auch der Fall ist. Also, aber da nutzt er natürlich auch das Unwissen wahrscheinlich der ZuschauerInnen und nutzt einfach Unternehmen, die irgendwie ähnlich klingen oder die in einem Atemzug häufig mit Apple oder Microsoft genannt werden, also Intel jetzt, und setzt einfach auf die Unwissenheit und sagt, naja, wenn die Unternehmen hier in Deutschland sind, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Aber selbst wenn die irgendwie eine Briefkastenfirma in Deutschland hätte, würde er wahrscheinlich das Gleiche sagen.
Ja.
Und ich habe den nicht so verstanden, dass er bereit wäre, auf diese 10 Milliarden zu verzichten.
Intel ist ein US-Unternehmen, was Gewinne schreibt.
Apple und Microsoft
auch. Das habe ich ihm auch alles vorgeworfen. Er war dennoch nicht bereit zu investieren ohne Subvention.
Da verstehe ich ehrlicherweise nicht, warum wir für ein gezieltes Unternehmen, was noch nicht mal den Unternehmenssitz in Deutschland hat, 10 Milliarden Euro Steuergelder
ausgeben. Willst du verstehen? Das heißt, Rainer Haselhoff, CDU-Minister.
Das würde ich noch einmal kurz, also hier ist ihm ja wichtig, dass das Unternehmen keinen Unternehmenssitz in Deutschland hat. Das wird nochmal am Ende der Sendung wichtig, dass ihm das hier in dem Moment wichtig ist, dass das Unternehmen einen Sitz in Deutschland hat.
Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt macht schlechte Wirtschaftspolitik.
Er weiß, dass ich das so sehe. Und deswegen, er macht keine schlechte Wirtschaftspolitik. Ich finde nur diese Einzelsubvention an ein bestimmtes Unternehmen 10 Milliarden Euro einzugeben, weil Sie mich fragen, wo kommt das Geld her?
Ich finde das völlig in Ordnung.
Ich will Ihnen beantworten.
Okay, wo noch? Jetzt sind wir erst bei 10. Sagen wir mit Migration nochmal 15. Wobei das mir noch nicht ganz klar ist, wo Sie da genau sparen. Aber weiter?
Wir müssen beim Thema Bürgergeld dran.
Konkret, wie machen Sie es da?
Wir machen es so, dass wir natürlich schauen müssen, dass wir die Anreize setzen, dass die Leute in den Arbeitsmarkt gehen. Also wir haben 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger. Davon sind 4 Millionen im erwerbsfähigen Alter.
Ja, wie machen Sie
es? Wenn Sie nur 2 Millionen davon in der Arbeit hätten, durch Steuereinnahmen, durch verringerte Sozialausgaben.
Ich kenne die ganzen Modelle.
Hätten Sie ungefähr 40 Milliarden alleine nur
wie
dadurch.
Machen Sie's? Wie machen Sie dadurch? Sie's? Wie kriegen Sie die in den
Ich habe ja eben gesagt, dass ich mich wahrscheinlich noch über Lanz aufregen werde im Laufe der Sendung. Es kommt später. Jetzt gerade finde ich es gerade ziemlich grandios, dass er so nachbohrt und sagt, wie machen Sie es? Weil Johannes Winkel von der Jungen Union flüchtet sich natürlich die ganze Zeit in Erklärungen, warum das notwendig ist. Und das ist natürlich nicht die Frage, sondern wie konkret. Also Bürgergeld, da müsste er dann ja sagen, ja, wir Anreize schaffen, heißt Bürgergeld streichen, so, ne? Leute absolut verarmen lassen, dafür sorgen, dass Leute ihre Wohnung verlieren, dass sie nichts mehr zu essen kaufen können. Das kann man natürlich in so einer Talkshow nicht sagen. Aber das finde ich tatsächlich ganz gut, dass Lanz ihn hier so drauf festnagelt. Ja.
Arbeitsmarkt. Viele sind ja Aufstocker. Ne? Mhm. Klingt ja immer so, dass da irgendwie
sind nicht viele Aufstocker. Unter 15% Tendenz.
800.000. Genau. 800.000 Aufstocker. Okay, ich mache mal einen konkreten Vorschlag. Ja. Mindestlohn 14, 15 Euro. Würden wir direkt über 5 Milliarden einsparen, weil die Leute nicht mehr aufstocken müssen.
Also Aufstocker sind unter 15%. Ist es nicht die Mehrheit?
Nee, das habe ich nicht gesagt.
30% der BürgergeldbezieherInnen sind übrigens Kinder. So, ich weiß nicht, ob ihr die auch zum Arbeiten schicken wollt.
Natürlich nicht.
Das fand ich auch grandios. Also, genau, Philipp Timmer ist jetzt schon wieder ein bisschen ruhiger, rutscht nicht mehr so auf dem Stuhl, auf seinem Stuhl rum, sondern ja, sagt einfach, wie es ist. Es ist natürlich eine sehr datengetriebene Debatte hier. Wir sagen ja auch immer so, dass diese ganzen Zahlen, Statistiken nicht so hilfreich sind, aber das Gute ist ja hier, dass er dieses moralische Argument mit reinbringt, indem er sagt, ja, ich weiß nicht, ob wir Kinder auch arbeiten lassen wollen. Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, die alle mit Nein beantworten würden. Auch die CDU. Deswegen ist das hier natürlich gekonnt gemacht von ihm.
Aber wir brauchen natürlich generell, wir haben darüber gesprochen, schwierige wirtschaftliche Lage, ein Problem Arbeitskräftemangel, nicht nur Fachkräfte, Arbeitskräftemangel. Nee,
ich bin mit allem d'accord. Ich will nur wissen, wie Sie es machen. Sie dürfen alles sagen, ich will nur wissen, wie Sie es machen.
Ja, natürlich
Anreize. Streichen Sie.
Streichen selbstverständlich.
Sie streichen
selbstverständlich. Wer arbeitsfähig. Also ich verstehe Solidarität und ehrlicherweise auch soziale Gerechtigkeit so, dass der Staat voll reingeht bei Menschen, die nicht arbeiten können, weil sie körperlich, geistiges Handicap haben, whatever. Aber dass der Staat bei den Leuten, die arbeiten könnten, es aber nicht machen, sich zurückhält. Und das ist ehrlicherweise Eigenverantwortung und so verstehe ich es jedenfalls.
Okay, und die restlichen Milliarden?
Ja, da war auch wieder konservatives Wertesystem einmal erzählt. Dieses Thema, dass eben Menschen in Not geholfen wird, aber Menschen, die sich nicht in Not befinden oder eigentlich geht es gar nicht so um die Notsituation, sondern es geht darum, ist es selbstverschuldet. Und bei Menschen in Arbeitslosigkeit gehen ja Konservative davon aus, dass es selbstverschuldet ist. Deswegen sagt man eben, Krankheit ist was Eigenes, was anderes, es ist vielleicht nicht selbstverschuldet. Da gibt es sicherlich auch die ein oder anderen, die sich darüber aufregen, wenn sich Leute halt zum Beispiel durch schlechte Lebensführung auch Krankheiten selber zufügen. Aber da geht man eher davon aus, okay, Unfall, irgendwie Geburtsfehler, was weiß ich, irgendwas ist problematisch. Aber sobald es selbstverschuldet ist und dabei, das ist so der Default, von dem man ausgeht bei Menschen ohne Arbeit, ohne Arbeitsstelle, dass das selbstverschuldet ist und deswegen steht ihnen keine Solidarität in der Gesellschaft zu. Das ist tatsächlich ziemlich konsistent mit dem konservativen Wertesystem und das erzählt er hier ganz schön. Also sieht man wieder ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man einfach mal seine Sicht auf die Welt erzählen kann. Und ja, das kommt leider von progressiver Seite viel zu selten.
Naja, also wir hatten gerade so ein bisschen das moralische Argument mit den Kindern von progressiver Seite, das war schon mal gut. Aber ja, so ein Satz wie Solidarität bedeutet für mich, hört man jetzt von Progressiven tatsächlich relativ selten in Talkshows. Und dann auch erklärt, also nicht an einem konkreten Beispiel, sondern wirklich auf eine allgemeine Art und Weise erklärt. Also nicht zu sagen, Person XY sollte das und das tun, sondern er hat es ja auf eine allgemeine Art und Weise für diesen Case erklärt. Und genau mit so einem Argument müsste man eigentlich dann auf progressiver Seite auch immer starten, wenn man jetzt irgendwie zu irgendeinem Thema etwas sagt. Man muss erstmal sagen, was ist eigentlich der moralische Standpunkt, von dem man aus jetzt argumentiert und wo man sagt, das sollte doch in einer Gesellschaft für uns gelten. Und jetzt müsste eigentlich, also könnte jetzt theoretisch Philipp Thürmer dazwischen gehen und seinen moralischen Standpunkt zum Thema Bürgergeld sagen. Zum Beispiel, dass Bürgergeld dafür sorgt, dass Arbeitnehmer eine Verhandlungsmacht gegenüber Arbeitgebern haben, weil wenn Arbeitnehmer kein Bürgergeld quasi in Aussicht haben, sollten sie arbeitslos werden, dann sind sie ja gezwungen, also der Zwang, jeden Job annehmen zu müssen, egal wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind, das ist ja dann auch die Konsequenz von, es gibt kein Bürgergeld mehr. Und das ist halt eine Sache, die könnte man auch auf einer moralischen Ebene verargumentieren und sagen, ja, für mich bedeutet Solidarität oder für mich bedeutet es, der Zweck von Bürgergeld ist eben, dass Arbeitnehmer eine Verhandlungsmacht gegenüber Arbeitgebern haben. Das ist jetzt noch nicht super formuliert, aber so in der Art und Weise kann man das dann schon auch sagen, damit die Leute verstehen, ist ein Punkt, den ich bis jetzt zum Bürgergeld in keiner deutschen öffentlich-rechtlichen Talkshow gehört habe, der aber extrem wichtig ist, weil das der ganze Zweck dieses Systems ist. Das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, wie gerne von CDU-Seite gesagt wird, sondern es geht darum, die Arbeitnehmerseite zu stärken und eben die Arbeitgeber zu zwingen, gute Arbeitsbedingungen bereitzustellen, inklusive guter Löhne.
Ja, auf jeden Fall, dass dieser Aspekt vom Bürgergeld wird viel zu selten erwähnt in der öffentlichen Debatte. Nichtsdestotrotz kann man die Frage Solidarität natürlich auch noch anders beantworten. Also wenn man jetzt nochmal da anknüpft, ne, wer verdient Solidarität, wer nicht, auch da könnte man natürlich als Progressiver die eigene Haltung formulieren, ohne jetzt in dieses Thema zu gehen, okay, mehr Verhandlungsmacht gegenüber Arbeitgebern, sondern eben einfach so dieses, während halt Konservative sagen, ja, Solidarität genießen nur die Menschen, die unverschuldet in Not geraten. Natürlich könnte das progressive Argument sein, so wir sind da für Menschen, die in Not geraten und wir, egal auch ob das verschuldet oder unverschuldet ist, weil wir wissen, dass es allen passieren kann, Fehler machen ist menschlich und das wäre auf jeden Fall auch eine Position, die man hier nennen könnte, wenn man jetzt da genau in dieser Kategorie, okay, wer verdient jetzt Solidarität und wer nicht, nutzen will. Aber es muss eben wirklich eine Erzählung kommen, weil Progressive sind sehr gut darin, von Solidarität zu sprechen, also diesen Begriff zu verwenden. Auch in der schriftlichen Kommunikation ist der überall auf Plakaten, auf Flyern. Aber was bedeutet das? Das muss eben erzählt werden. Und ja, gerade anhand von solchen Beispielen lässt sich das eigentlich ganz gut erzählen.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt nicht auf diese Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Dynamik hingehen will, dann könnte man auch darauf gehen, dass, und da ist eben wieder der Begriff des Bürgergelds schwierig, wenn es jetzt schon Existenzsicherung heißen würde, dann könnte man eben sagen, ja, für uns bedeutet, oder für Progressive, für die SPD zum Beispiel, bedeutet Wohlstand, wenn ein Land wenn Wohlstand in einem Land existiert, dann bedeutet das, dass die Existenz jedes Menschen gesichert ist. Das heißt nicht, dass man reich ist, das heißt nicht, dass man auf großem Fuß leben kann, aber dass die Existenz, also das Notwendigste, um zu überleben, von allen Menschen in diesem Land gesichert ist. Und das ist ja eigentlich das, was er mit dieser Aussage, wir möchten das Bürgergeld kürzen, angreift. Genau diesen Zustand. Und geht es nicht um Solidarität, sondern es geht in dem Fall, was ist eigentlich Wohlstand und was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich haben? Und da müsste er dann argumentieren, das sehe ich nicht so. Ich möchte, dass wir in einem Land leben, wo die Existenz nicht von allen Menschen gesichert ist. Das wäre dann die Position von dem Jungen Union-Chef hier. Und das ist natürlich eine Position, die schwierig zu halten ist.
Genau, ja, und weil das nicht gesagt wird, also soweit ich mich erinnere, kommt das auch nicht mehr, weil natürlich das Thema ist mehr so Schulden, aber eigentlich auch Schulden oder Sparen heißt die Sendung oder zumindest dieser Ausschnitt. Ja, weil das nicht gesagt wird, kann sich halt der Johannes Winkel von der Jungen Union sehr gut rausreden, indem er immer wieder sagt, ja, wir wollen die Anreize erhöhen und das Bürgergeld absenken. Also eben, weil genau diese Frage der Existenzsicherung nicht gestellt wird und auch mit dem Begriff Bürgergeld nicht getriggert wird, also nicht aktiviert wird, da finden keine Assoziationen zur Existenz statt. Also wenn man sich damit näher beschäftigt, ja, aber man muss dann schon quasi eine Extra-Runde gehen im Gehirn, um diese Verknüpfung herzustellen.
Milliarden kommen woher?
Das sind schon, glaube ich, ein sehr, sehr ordentliches Paket, was man da schnüren würde. Wir können in die Entwicklungszusammenarbeit gehen. Wir können das Thema Rente mit 63 ist 12 Milliarden im Jahr.
Haben Sie würden die Rente erhöhen? Das Renteneintrittsalter würden Sie erhöhen?
Ich würde die Rente mit 63 streichen.
Einfach streichen?
Das ist für Leute, die 45 Jahre gearbeitet haben.
Wir brauchen
Für Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet haben, ich übersetze es mal, die seitdem sie 18 sind, teilweise in körperlich extrem anstrengenden Jobs gearbeitet haben. Für die gibt es die Rente mit 63. Gott sei Dank.
Mit 63 und wird vor allen Dingen von Leuten in Anspruch genommen, die nicht körperlich gearbeitet haben. Und deswegen ist es ein klarer Fehlanreiz, was ja sogar Sozialdemokraten mittlerweile auch zugeben. Das ist nicht nur eine CDU-Position.
Ich weiß,
einen Punkt. Insofern müssen wir bei diesem ganzen Thema Standortfaktoren für Deutschland und Arbeitsfachkräftemangel muss die ganz klare Botschaft sein, wir brauchen jede Frau und jeden Mann.
Okay. Herr Thürmer, jetzt die Frage an Sie.
Also bei mir Migration, da brauchen wir nicht jeden Mann und jede Frau, sondern die Alten, die schon sich kaputt gearbeitet haben, die brauchen wir. Nicht die jungen Menschen, die hierher kommen und Bock haben zu arbeiten.
Ja, nicht diese ganzen jungen Menschen, die wir hier ausbilden können und die hier sich einbringen könnten, sondern die alten Menschen, die kurz vorm Ruhestand eigentlich stehen, die sollen noch mal länger arbeiten. Das ist so. Damit wird Deutschland dann zukunftsfähig gemacht.
Absolut.
Ich fand den Einspruch oder den Einwand von Philipp eigentlich auch ziemlich gut. Philipp hat eigentlich dieses Argument gebracht, dass es 45 Jahre Arbeit sind und dass auch häufig Menschen sind, die halt sehr harte Arbeit hinter sich haben. Und dass die diese Möglichkeit haben. Und dann hat Johannes einfach gesagt, nein, das stimmt nicht. Und damit war das Ding irgendwie abgewiegelt. War ein bisschen schade, weil ich fand, wie Philipp Thürmer das angegangen ist, war das eigentlich wieder so ein ziemlich gutes moralisches Argument. Da würden Menschen, die das hören, auch erstmal zustimmen und sagen, hey, Moment, also das klingt jetzt ja gar nicht so solidarisch und gar nicht nach Wohlstand, was da der Mensch der Jungen Union vorschlägt.
Ja, es ist halt ein Reframing aus Rente mit 63, was jetzt erstmal früh klingt, weil viele Menschen haben vielleicht erst Rentenanspruch mit 65 oder 67. Sagt er halt ganz klar, hey, die haben 45 Jahre gearbeitet. Das sind die Leute, die schon ganz früh angefangen haben zu arbeiten. 45 Jahre ist halt eine verdammt lange Zeit. Durch diese Umformulierung kann man sich natürlich viel besser damit da hineinversetzen und dann auch Empathie entwickeln.
Ja, also ich fand auch, dass er letztendlich trotzdem Philipp mit diesem Punkt besser rausgegangen ist, weil er halt dieses Reframing gemacht hat und von Johannes kam dann eigentlich nur, nee, stimmt ja gar nicht. Aber er hat es dann nicht, er konnte es nicht nochmal reframe und damit bleibt dieser Punkt stehen, dass nach 45 Jahren nicht in Rente gehen zu können, dann eher irgendwie ein komischer Vorschlag ist.
Sie's. Also ja. Sie sagen, eben ist schon ein Stichwort gefallen, Sie heben erstmal den Mindestlohn an.
Ja, das halte ich tatsächlich für sehr wichtig.
Auf 14, 15 Euro.
Also die Position der Users ist 15 Euro.
Ja.
Wenn man sich die Mindestlohnrichtlinie der EU anschaut, dann müsste es mindestens 14 Euro sein, ja, um die einzuhalten. Das würde enorm viel bringen, weil damit würden wir all jene, die im Moment in prekären Beschäftigungsverhältnissen stecken, von denen sie nicht leben können, die im Moment aufstocken müssen,
ja,
beim Bürgergeld, die würden wir da erstmal aus dem Bürgergeldbezug rausbekommen.
So, jetzt sind Sie der kleine,
über 5 Milliarden Euro erstmal.
Jetzt sind Sie die kleine Bäckerei im Erzgebirge. Mhm. Und jetzt kommt dieser Mann, diese Frau, und die arbeitet bei Ihnen für Mindestlohn. Friseur ist auch immer so ein Thema, mhm, beispielsweise. Jetzt sagt der Inhaber, die Inhaberin, kann ich nicht. Wenn das 15 Euro sind pro Stunde, dann bin ich raus. Kann ich nicht bezahlen, schlicht und ergreifend. Und ihr wollt das gesetzlich vorschreiben.
Ja, also das wurde bislang vor jeder Mindestlohnerhöhung wurde das erzählt. Dass quasi mit einer Steigerung des Mindestlohns wir ganz viele Jobs sehen würden, ja, die wegfallen. Ist nie passiert. Ist wirklich nie passiert. Und ich habe jetzt ganz...
Also das fand ich jetzt nicht schlecht, dass er das nochmal aus der Geschichte quasi sozusagen empirisch sagt, es ist nie passiert, wirklich nie passiert. Ich finde, das hat es fast ein bisschen abgeschwächt, weil man so hatte so ein bisschen dieses, ja, glaubt mir. aber eigentlich die Frage, die sich ja bei dieser Frage von Lanz, die jetzt ja auch wieder sehr einseitig gestellt ist, die man dann zurückfragen könnte, ist ja, warum schafft es denn diese Bäckerei nicht, einen Lohn zu zahlen, der die Existenz ihrer Mitarbeiter sichern kann.
Also ist auch ein bisschen auch Kritik an der unternehmerischen Tätigkeit. Also es ist ja oft das Argument, was sozusagen die UnternehmerInnen in den Schutz nimmt und sagt, okay, wenn ein UnternehmerInnen nicht wirtschaftlich arbeiten können, dann sind die hohen Löhne schuld, dann ist der Mindestlohn schuld. Und da die Perspektive wieder umzudrehen auf die UnternehmerInnen, ihre Geschäftstätigkeit, ja, und das einfach in Frage zu stellen, ist es ein profitables oder ist es ein Geschäftsmodell, was rentabel ist, wenn Menschen nicht oberhalb des Existenzminimums bezahlt werden können? So, das ist die Frage, die man da eigentlich stellen müsste. Und meiner Meinung nach wäre das auch das stärkere Argument gewesen, weil das ist eine Perspektive, die man sehr selten findet und ja, die auch diese ganze Debatte rund um Sozialkürzungen, auch die armen UnternehmerInnen, die sind so belastet, ja nochmal eine andere Perspektive geben würde, auch über dieses Thema oder über dieses Beispiel hinaus.
Ja, oder man kann es ja auch umdrehen, weil es war ja vorher die Debatte um... Es gibt so viele Aufstocker, also Menschen, die arbeiten gehen, aber so einen geringen Lohn bekommen, dass der Staat im Prinzip die Arbeitgeber subventionieren muss, damit überhaupt die Arbeitnehmer, die dort wirklich arbeiten, dann auch noch genügend haben, um zu überleben. Und dann könnte man auch die Gegenfrage stellen, ja, wir können natürlich den Mindestlohn dann für diese bestimmte Bäckerin, die Sie da gerade suggerieren, dass es diese Bäckerin gibt, dann können wir für die natürlich... Also ihre Alternative wäre ja, wir lassen den Mindestlohn so tief, wie er ist. Das heißt, der Mindestlohn reicht nicht zum Überleben. Und dann werden die Menschen quasi übers Bürgergeld durch die solidarische Solidargemeinschaft dann wieder aufgestockt und durch Steuergelder von uns allen finanziert, statt von der Bäckerin selber, die es anscheinend ja nicht schafft, ein Businessmodell aufzubauen, dass sie Löhne zahlen kann, die wenigstens die Existenz der Menschen sichern kann. Also das muss man also auch da... Wieder, dieser Existenzbegriff fehlt einfach komplett bei der Bürgergelddebatte. Und das verschiebt diese ganze Debatte in eine Richtung, die einfach komplett realitätsfern ist. Man müsste jedes Mal über diesen Existenzbegriff reden und das so reframen, dass es genau darum geht. Und wenn ein Unternehmen es nicht schafft, Löhne zu zahlen, sodass dass die Mitarbeitenden ihre Existenz sichern können, dann ist es einfach ein schlechtes Businessmodell. Und die Alternative, dass dann die Steuerzahler diesen Lohn aufstocken, ist jetzt ja auch keine tolle Variante. Also da hätte theoretisch Philipp jetzt Lanz eine Gegenfrage stellen können, weil ja wirklich das Thema vorher die Aufstocker waren und auch Lanz das bestätigt hat, dass das so ist.
Absolut. Auch das hätte wieder die Perspektive auf die UnternehmerInnen gelenkt und eben auf das Thema Businessmodell. Und ist das rentabel und haben wir als Gesellschaft, können wir Geschäftsmodelle tolerieren, die Menschen, das Existenzminimum der Mitarbeitenden nicht sichert? Können wir das als Gesellschaft tolerieren? Also das ist die zentrale Frage oder nicht Frage, sondern Aussage natürlich, dass wir das nicht tolerieren können.
Ja, und man hätte gleichzeitig noch Johannes wieder einen Gegenpunkt geliefert, der gegen Subventionen für Intel ist von 10 Milliarden, um quasi ein wie er sagt, ein profitables Unternehmen nach Deutschland zu holen und hier auch Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen. Da ist er dagegen, aber er ist anscheinend dafür, dass Menschen, die in Deutschland arbeiten, bei nicht geschäfts- oder profitablen Unternehmen arbeiten, die es nicht mal schaffen, den Mindestlohn zu zahlen, wenn der um 1 Euro oder 2 Euro erhöht wird, die wiederum sollen dann staatlich subventioniert werden, indem sie halt mit Bürgergeld die Löhne der Menschen aufstocken. Also da ist ja auch Subventionieren von kleinen Unternehmen, die kein gutes Businessmodell haben, ist okay, weil man bestraft ja dann irgendwie die Arbeitnehmer, die anscheinend zu faul sind. Also man weiß nicht genau, warum, wie das jetzt moralisch gerechtfertigt sein soll. Aber das Intel-Unternehmen, was, wie ja selbst sagt, Profite macht, das soll man, darf man nicht nach Deutschland holen. Also auch da, also selbst diesen Aspekt würde man jetzt wieder, könnte man damit aufgreifen. Aber ja, also viele, viele liegen gelassene Argumentationsketten, die man hätte aufmachen können. Aber gut. Immerhin hat er die empirische genommen, die jetzt auch nicht komplett verkehrt ist, aber dadurch, dass sie jetzt wieder auf eine, das muss ich glauben, also das ist ja wieder irgendwie faktenbasiert in dem Sinne von, ich muss glauben, dass das in den letzten Malen erhöht wurde und diese Unternehmen nicht pleite gegangen sind, weil es gibt sicherlich auch viele Menschen, die aufgrund von Corona, Pandemie und anderen Ukraine-Krieg gerade um sich herum erleben, dass Unternehmen dicht machen und damit, wenn sie jetzt nicht das volkswirtschaftliche Verständnis haben, können sie auch davon ausgehen, dass es vielleicht ja am Mindestlohn liegt. Also wenn Menschen um sich herum wahrnehmen, es schließen Geschäfte, wissen sie erstmal nicht genau warum und reden natürlich auch nicht mit den ehemaligen Geschäftsführenden. Und dann kann es vielleicht sogar plausibel klingen, dass wenn jemand sagt, naja gut, du sagst jetzt, es lag nicht am Mindestlohn, aber vielleicht lag es ja doch am Mindestlohn. Ich muss dir ja glauben. Also das logische und moralische Argument fehlt eigentlich.
Ja, da wird eins und eins zusammengezählt. Das sieht man ja auch an der Bürgergelddebatte, dass die Leute kündigen oder man findet keine Arbeitsplätze, dass es dann, nicht Arbeitsplätze, man findet keine Arbeitskräfte, dass es dann sofort mit dem Bürgergeld begründet wird.
Ganz lange Johannes dabei zugehört, wo er das Geld angeblich hernehmen will und ehrlicherweise für mich habe ich keine befriedigende Antwort gehört. Was ich aber gehört habe, ist das, was ihr permanent betreibt, nämlich, und ich würde es als, Sie haben es davor angesprochen, heute Klassenkampf um 0 Uhr. Mhm. Und das, was Johannes, was du gemacht hast, ist Klassenkampf von oben, indem ihr nämlich permanent die Privilegien der Reichsten in diesem Land verteidigt. Du hast jetzt in diesem Beitrag, den du eben gegeben hast, hast du versucht, Geflüchtete, MigrantInnen auszuspielen gegen Arbeitslose und hast quasi gesagt, ah, okay, wir gucken quasi am unteren Ende der Gesellschaft, wo die Leute am wenigsten Geld haben. Da kratzen wir die Krümel zusammen und spielen die alle gegeneinander aus. Damit niemand auf die Idee kommt, mal die Frage zu stellen, wie es sein kann, dass in den letzten Jahren immer wieder die, die am oberen Ende der Gesellschaft stehen, ich glaube, wir haben inzwischen 172, 173 Milliardärinnen und Milliardäre in Deutschland, so Rekordzahlen. Meiner Ansicht nach sind das 173 zu viel. So, die sind in den letzten Jahren immer weiter, immer reicher geworden, weil sie einfach fürs Nichtstun Geld bekommen. Das Geld vermehrt sich von selbst. Sie bekommen immer größere Dividendenzahlungen. Das sehen wir jetzt auch. Okay, angeblich geht es der Wirtschaft so schlecht. Der DAX eilt von Höchststand zu Höchststand.
Das ist wahr.
Und das Problem ist, und das ist das große Problem, was ich mit der Schuldenbremse habe, was ihr macht, ihr benutzt die Schuldenbremse als Instrument des Klassenkampfs von oben, um die Privilegien der Reichsten zu verteilen.
Ja, ich stopp mal hier, weil da war jetzt ganz viel drin. also jetzt kommt tatsächlich der Teil der Debatte, der am spannendsten ist. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Also erstmal dieser Begriff Klassenkampf von oben. Fand ich ein bisschen schade, also dieses Thema Klassenkampf und Privilegierte und die Privilegierten, mehr der werden immer reicher, wir haben Rekordzahlen an Milliardären. Das ist natürlich eine Steilvorlage für die sogenannte Neiddebatte. Und also da auf die Neiddebatte, die kann man nicht komplett ausschließen. Also man kann dieses Argument von konservativer Seite, ey, ihr seid nur neidisch, das wird man nie komplett ausschließen können. Aber man kann eben das sprachlich schon umgehen oder möglichst eindämmen. Und ich ja, ich fand's, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, also erstmal dieser Begriff Klassenkampf ist, glaube ich, vielen Menschen erstmal nicht geläufig, weil dieses Thema Klassismus, Klassen in Deutschland bei vielen Menschen nicht so präsent ist. Menschen verstehen sich nicht so als Klassen, die verstehen sich höchstens als Mittelschicht, Unterschicht, Oberschicht oder sowas. Aber Klassen ist schon eher ein politischer Fachbegriff.
Alle sind Mittelschicht. Jeder
ja, genau.
versteht sich als Mittelschicht.
Selbst genau, das, ja, das kommt auch noch
die
dazu.
Menschen, die Bürgergeld beziehen.
Alle sind die Mittelschicht, aber wenn, es ist der Schichtbegriff und nicht der Klassenbegriff. Genau, das ist eine. Und das andere ist jetzt natürlich dieses Thema Milliardäre. Und wir haben so viele Reiche. Und das ist halt meiner Meinung nach immer wieder ein Fehler, den Progressive machen, ist eben zu sehr betonen, so wir haben zu viele Reiche, wir haben zu viele Reiche. Und weil das ist, es erstmal macht es nicht die Verteilungs-, das beschreibt es nicht das Verteilungsproblem, sondern es beschreibt ja erstmal nicht, dass der Wohlstand nicht gerecht verteilt ist und dass diese reichen Menschen nur so reich geworden sind, weil andere Menschen für sie arbeiten und von ihrem Lohn was an die Reichen abgeben oder von der Arbeit, die sie erwirtschaften, von dem Gewinn, den sie erwirtschaften, geht die Gewinne gehen zu größten Teilen an diese Milliardäre. Und das beschreibt er leider auch nicht so gut, weil er sagt ja, dass sich das Geld von alleine vermehrt oder dass sie von alleine reich werden. Das ist einfach so passiert. Das wird, dass sie immer reicher werden. Und ich glaube, er hat an anderer Stelle, ich weiß nicht, ob es in der Sendung war oder außerhalb der Sendung, das schon konkreter gesagt, dass er das Geld ist, was ArbeiterInnen erwirtschaften. Aber in dem Moment geht er eben auf dieses, hey, die Milliardäre werden immer reicher, wir haben immer mehr Milliardäre. Mhm. Und das ist so für jemanden mit einem konservativen, mit einer sehr vielen konservativen Einstellung, erstmal überhaupt kein Problem, also im Gegenteil, weil da bringt er überhaupt nicht mit, warum diese Personen es nicht verdient haben, reich zu sein und diese Personen nicht verdient haben, Milliardär geworden zu sein. Und was eben genau fehlt, ist so diese Ungerechtigkeit, dass er das eigentlich Reichtum ist, der den ArbeiterInnen zusteht. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, der hier eigentlich gemacht werden müsste und der geht leider unter an dem Moment.
Ja, also genau, Klassenkampf, der Begriff, ja, den hat er nicht, also ich glaube, warum er den gemacht hat, er hat ja sich auf Lanz bezogen, also anscheinend hat Lanz das angekündigt mit heute Klassenkampf um 0 Uhr oder sowas.
Das kann sein.
Vielleicht hat er deshalb den Begriff aufgenommen, wir haben jetzt nicht die ganze Sendung geschaut, sondern nur diesen Ausschnitt, also vielleicht hat sich das deshalb ganz gut eingefügt, diesen Begriff jetzt zu benutzen, aber ja, genau, rein sprachlich, man kann halt nicht sagen, es ist ungerecht, also was er eigentlich sagt ist, es ist ungerecht, dass es 173 Milliardäre in Deutschland gibt, denen es extrem gut geht, weil die 173, die bekommen das ja einfach so. Und genau das macht eben diesen Klassenkampf nicht auf, ne? So wie du es gerade beschrieben hast. Also er müsste sagen, wenn es ein Problem ist, dass es so viele Reiche gibt, dann liegt es ja daran, dass sie eben diesen Reichtum nicht verdient haben, weil diesen Reichtum haben sie nur durch die Arbeit anderer. Und genau dieses Narrativ von das Geld vermehrt sich von alleine, das stärkt ja eigentlich noch die Position von den Konservativen beziehungsweise von den Milliardären, weil sie sagen, ja eben, ich habe ja, also ich tue ja damit niemandem weh. Auch er spricht
und
ja auch von...
Investierschlau,
genau,
oder? Legt das gut an und das Geld, das arbeitet, das wirtschaftet.
Genau, also eigentlich wiederholt er das Narrativ, Geld vermehrt sich von selbst. So. Und das ist ja Quatsch. Also das ist ja eigentlich genau das Narrativ, was er angreifen will. Er will ja sagen, Geld vermehrt sich nicht von selbst, sondern es gibt Menschen, die diese Profite erarbeiten und diese Profite gehören aber nicht ihnen, sondern die gehören diesen 173 Milliardären oder es fließt an diese 173 Milliardäre. Und wenn er das so formuliert hätte, dann wäre es viel schwieriger jetzt für die anderen darauf einzugehen, weil sie müssten verargumentieren, warum dieses Geld bei diesen 173 Menschen landen sollte und nicht bei den Menschen, die dieses Geld tatsächlich erwirtschaftet haben. Und eigentlich, also das ist das Framing, was Progressive bei sogenannter dann reichen Kritik machen müssten.
Genau.
Nämlich zu erklären, dieses Geld ist unverdient bei den Menschen, weil sie nicht dafür gearbeitet haben, sondern sie profitieren von der Arbeit anderer. Er sagt es noch einmal kurz in einem Nebensatz in ein paar Minuten, glaube ich. Aber und dann werden sie mit Risiko kommen, etc. Aber das, genau, also die Formulierung hier in dem Fall ist leider falsch und damit öffnet er jetzt damit Tür und Angel für die konservativen Gegenargumente, die wir alle kennen, die werdet ihr gleich hören.
Neiddebatte in dem Fall tatsächlich nicht genau. Glück gehabt, aber eben genau diese anderen Narrative, wie ja die UnternehmerInnen, die arbeiten doch so hart und übernehmen Verantwortung und Risiko und so weiter und so fort. Oder die Milliardäre und naja. Oder Betriebsvermögen, das ist ein Betriebsvermögen gebündelt, das liegt ja nicht auf dem Konto rum, das, also auch wieder das Narrativ, das Geld arbeitet, das Vermögen arbeitet, nicht die Menschen arbeiten, sondern das Geld arbeitet. Ja, ich will aber gar nicht so viel vorwegnehmen, aber genau, also das meinte ich eben mit, bei dieser reichen Kritik darf die Argumentation nicht bei den Reichen hängen bleiben, sondern der Geldfluss muss irgendwie sichtbar werden. Von den ArbeiterInnen, die den Gewinn erwirtschaften, an die Reichen. Dass es einfach klar wird, die Reichen werden nicht ohne Grund reich, die werden reich, weil andere für sie arbeiten. So. Und das ist, passiert leider aus meiner Sicht von progressiver Seite viel zu selten, sondern oft bleibt die Debatte bei der reichen Kritik stehen. Und deswegen kann sie sich nicht entfalten oder deswegen kann diese progressive Sicht auf die Dinge nicht transportiert werden. Und deswegen entsteht auch kein Gefühl der Ungerechtigkeit bei möglicherweise ArbeiterInnen, die da zuschauen. Und das sind ja die meisten Menschen. Und das ist natürlich total wichtig, bei denen dieses Gefühl der Ungerechtigkeit zu erzeugen, weil die brauchen wir eben im Arbeitskampf und im sogenannten Klassenkampf. Und da brauchen wir die. Und wir brauchen vor allem die Solidarität der Menschen untereinander, die er ja gerade aufgezählt hat, wo er ihm ja auch vorgeworfen hat, dass, also Philipp Thümmer hat dem Jungen Union Menschen vorgehalten, dass er die Menschen, also MigrantInnen gegen Arbeitslose und so weiter ausspielt. Und genau, dass es diese Menschen, die natürlich auch zu erreichen und da eine Solidarität herzustellen, bekommt man eben hin, indem man sagt so, hey, die werden nicht ohne Grund reich, das Geld vermehrt sich nicht von alleine, sondern das vermehrt sich, weil ihr so hart arbeitet.
Ja, er macht damit die Narrative auf, einmal, die auch viele Menschen durch den Neoliberalismus schon sehr für sich internalisiert haben, nämlich einmal, dass eben Dividenden oder Zinsen etc. aus dem Nichts tatsächlich entstehen, weil da das ökonomische Wissen fehlt. Darauf geht er ein und das passt aber eigentlich zu seiner Erzählung nicht. Und er geht halt darauf ein, dass sich Menschen eher mit den Reichen identifizieren, weil sie vielleicht die Hoffnung haben, selber irgendwann mal reich zu werden und wollen ja dann auch das Recht haben, sozusagen reich zu sein. Und das ist eigentlich eher das Problem, dass der Neoliberalismus es geschafft hat, dass die Menschen sich eher mit den Reichen so solidarisieren als mit den Menschen, die ihre Kollegen sind und vielleicht auch noch schlechter verdienen als sie. Obwohl sie es ja sind, die die Profite der Milliardäre am Ende erwirtschaften. Also eigentlich muss er ja hinbekommen, das, was ja die AfD schlimmerweise ja hinbekommt, dass sich die Menschen mit ihm identifizieren, beziehungsweise mit seiner moralischen Haltung identifizieren und sagen, ja, stimmt, das kann nicht sein, dass ich hier 40 Stunden, 50 Stunden, 60 Stunden arbeite und am Ende kriege ich aber nur einen Lohn, der mir vielleicht nicht mal Mindestlohn ist oder nicht mal reicht und ich deshalb Bürgergeld noch aufstocken muss. Und alles, was ich erwirtschafte, landet Umverteilung von unten nach oben, landet dann oben bei diesen Milliardären. Und da hätte er auch dieses Sprachbild wieder aufgreifen können, wenn er schon von Klassenkampf von oben spricht, hätte er auch sagen können, in dem Moment wird halt von unten nach oben umverteilt. Ne? Also die Arbeitsleistung, die Arbeitsergebnisse, die Profite werden unten erwirtschaftet und oben genossen sozusagen. Oder oben, kommen oben an.
Ja, ich glaube, sowas wäre tatsächlich besser als dieses Umverteilungs-, also diese Phrase Umverteilung von unten nach oben ist natürlich sehr geläufig. Sie ist aber auch Annahme für viele Menschen sehr inkonkret, weil sie erstmal eben genau diesen Aspekt der Arbeit versus Kapital nicht so konkret aufzeigt, wie wenn man sagen würde, die Gewinne werden von den ArbeiterInnen erwirtschaftet, landen aber bei den UnternehmerInnen, Milliardären und so weiter. Das ist auf jeden Fall die klarere Aussage als Umverteilung von unten nach oben.
Ja. Ja, also man muss es erzählen. Ich glaube, das ist häufig so ein Ding bei Progressiven. Sie erzählen diese einfachen Zusammenhänge nicht. Sie erklären das nicht. Also sie sind sehr gut darin, Fakten zu nennen und zu sagen, Statistiken, also den Status quo als Zahl zu nennen, aber nicht die Logik dahinter und auch die moralische Logik dahinter und die aufzuzeigen und zu zeigen, es kann, also findet ihr das jetzt wirklich gerecht? Ne? Findet ihr es gerecht, wenn ihr wisst, euer Unternehmen macht Profite am Ende des Jahres Und ihr bekommt halt nichts davon ab, weil ihr vielleicht nicht mal eine Gehaltserhöhung bekommt. Und selbst wenn es die so mickrig, dass es halt in Relation zu den Gewinnen, die da das Unternehmen gemacht hat, in dem sie ja selbst arbeiten, überhaupt nicht zusammenhängt. Sondern ja, es landet halt irgendwo anders. Und das, diese Ungerechtigkeit, die müsste man doch endlich mal in den Vordergrund stellen und sagen, es kann doch nicht sein, ihr arbeitet hier jeden Tag und das Geld kommt aber nicht bei euch an, sondern bei anderen Leuten, die irgendwo ganz oben in der Hierarchie sitzen oder das Unternehmen ihr Eigentum nennen. Oder noch schlimmer, noch eine größere Ungerechtigkeit, die ihr ansprechen kann, ist, die meisten Menschen wissen nicht einmal, wie viele Profite das Unternehmen macht, in dem sie arbeiten und wo dieses Geld hinfließt. Auch eine komplette Intransparenz, was die Bezahlung der Top-Ebene, der Geschäftsführerebene angeht, das ist ja auch Status quo in den allermeisten Unternehmen, gerade auch in großen Unternehmen. Wenn man jetzt nicht gerade eine Gewerkschaft hat, wie Verdi und Co., die sich dann dafür einsetzt, aber
Und diese Solidarität kann ja auch relativ gut erzeugt werden. Sieht man ja zum Beispiel bei den Bahnstreiks jetzt in den letzten Monaten mit Klaus Wieselski als Anführer. er schafft es ja, diese Wut und dieses Gefühl der Ungerechtigkeit von den ArbeiterInnen gegenüber den, er nannte es damals Nieten in Nadelstreifen, das war nicht ein sehr schönes Sprachbild, also der Top-Ebene, die Leute, die die Boni kassieren. Er hat es halt auch geschafft, dieses Ungerechtigkeitsgefühl der ArbeiterInnen gegenüber den UnternehmerInnen und AktionärInnen und InvestorInnen zu etablieren. Und also das ist möglich es wird halt, wie gesagt, zu selten erzählt.
Ja. So, auch jetzt haben wir wieder ein Potpourri an verschiedenen Erzählweisen von progressiver Seite gegeben. Hat jetzt Philipp leider nicht gemacht und wir schauen jetzt mal oder hören, was die Gegenseite auf seine Türen, die er geöffnet hat, antwortet.
Teiligen. Ihr sagt quasi Schuldenbremse, wir dürfen keine Kredite aufnehmen. Ach ja, und Steuererhöhungen für die Reichsten wollen wir auch nicht. Naja, was bleibt übrig? Mhm. Und in jedem eurer Programme, das ihr da als CDU, in jedem Punktepapier, da steht im Kleingedruckten immer, wir wollen den Sozialstaat kaputt sparen.
Das steht
damit wo wollt
Programm,
ihr denn das Geld hernehmen?
Ihr beantwortet nie die
Finanzierungsfrage. Ja, das steht im Kleingedruckten. Das jubelt ihr den Leuten unter, weil ihr euch
also nicht meinen, das traut, steht da natürlich nicht offiziell, ja,
da steht nicht offiziell drin. Ja. Ja, aber darum geht es doch so. Ihr wollt den Sozialstaat kaputt hauen und gleichzeitig traut ihr euch nicht, endlich mal, es werden in diesem Land jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt. Boston Consulting Group hat gesagt, es gibt hier 20 Billionen Privatvermögen. Das haben aber nur ganz wenige. Die zwei reichsten Familien dieses Landes haben inzwischen genauso viel Vermögen wie die gesamte untere Hälfte.
Du weißt ganz genau, dass
diese Privilegien verteidigt ihr die ganze Zeit.
Du weißt ganz genau, dass das Vermögen nicht irgendwo...
Einmal das Gegenargument, bitte. Nochmal ganz kurz. So.
Also, ich habe jetzt auch lange zugehört. War für mich...
Ganz kurz, ich fand es auch spannend, dass Philipp Thürmer hier den Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, so angegriffen hat. Also die ganze Zeit so ihr. Das finde ich, sieht man auch relativ selten in Talkshows. Das fand ich deswegen auch eine spannende Runde, weil die beiden ja auch noch relativ jung sind und es stand auch, glaube ich, bei den Kommentaren unter dem Video, dass es mal ein spannender Schlagabtausch war. Und man sieht natürlich dann auch direkt, wie Johannes in den Defensivmodus geht und es abstreitet. Und es ist natürlich cool, dass Philipp Thürmer hier aufzeigt, so hey, ihr wollt den Leuten einen kaputten Sozialstaat unterjubeln.
Ja, ich finde es gut, dass er ihn angreift. Ich finde es ein bisschen plump gemacht in dem Sinne, weil er letztendlich etwas unterstellt, was er de facto tatsächlich nicht im Programm steht. Also da hätte er jetzt auch das besser formulieren können. Sodass der Vorwurf sozusagen besser landet.
Ja, gebe ich dir recht. Also es ist mir eben auch schon aufgefallen bei dem ersten Statement, bevor es darum ging, reiche Schmarotzer und wobei da ging es noch gar nicht drum, ne? Aber dieses Thema Klassenkampf von oben, da ging es ja, hat er ja auch erstmal gesagt, so du willst und eigentlich ist es so ein bisschen... Ja, vertane Chance, weil er übersetzt quasi nochmal, was Johannes von der Jungen Union sagt, so für Leute, die das halt vielleicht nicht so direkt hinterschauen und das ist hinterfragen oder durchschauen. Das ist irgendwo gut, aber es hat auch wieder so diesen Aufklärungsvibe. Und ja, wir sagen ja auch immer, ey, wenn du da in so einer Talkshow sitzt, hau einfach deine Narrative raus. Sag einfach, was ist für dich eine gerechte Gesellschaft? Was ist deine Idee von der Gesellschaft? Was würdest du machen? Und das ist so ein bisschen schade, weil Lanz hat dem von der Jungen Union am ganzen Anfang ganz viel Möglichkeit gegeben, sein Programm zu präsentieren, darüber zu reden. Und dann ist halt im Anschluss Philipp Thürmer sehr viel darauf nochmal eingegangen. Also es ging halt die meiste Zeit um das sogenannte Sofortprogramm von der CDU. Und eigentlich wäre es besser gewesen, hätte er sich mehr auf seine Positionen konzentriert. Ist ja auch kurz angeklungen mit Mindestlohn und Schuldenbremse. Aber es ist eben durch diese Angriffe bleibt Philipp Thürmer halt bei dem Jungen Union-Menschen.
Ja. Ja, und es ist so ein bisschen haltlos in dem Sinne, dass er stellt nur die Behauptung auf und hat so das Gefühl, er möchte jetzt die CDU als Lügner entlarven. So, ne? Also ja. Euer Programm, da steht das und das drin und das schreibt ihr gar nicht richtig rein, aber eigentlich im Kleingedruckten steht es, also als wenn ihr, also es gibt ja so trotzdem ja extrem viele Menschen, die in Deutschland CDU wählen. Und was das ja im Prinzip impliziert ist, er sagt den Menschen, ihr fallt hier Lügnern auf den Leim, so, ne? Also ihr geht den Lügnern auf den Leim, dass die erzählen euch etwas, was eigentlich total, was gar nicht stimmt, sondern dahinter steckt irgendwas ganz anderes. Und das hat so ein bisschen, wenn man es jetzt vergleicht, hat auch so ein bisschen, ist so ein bisschen die Strategie auch, wie man die versucht, die AfD zu entzaubern. Also so dieses, ja, die sagen nur, sie wollen das Beste für euch, aber eigentlich, was nicht im Programm steht oder nur im Kleingedruckten, das ist eigentlich was ganz anderes. Und das ist irgendwie so ein sehr weirder Move von Progressiven, also so zu argumentieren, weil auch das ja wieder eine bestimmte Überhöhung, moralische Überhöhung ist, weil man sagt, naja, also ja, also die Menschen da draußen sind einfach nicht aufgeklärt genug. Wenn sie wirklich wüssten, was eigentlich das Programm bedeutet von der CDU oder auch dann in dem Sinne von der AfD, dann würden sie die ja gar nicht wählen, weil im Kleingedruckten steht ja was ganz anderes und das wollen sie ja eigentlich gar nicht. Also das ist so eine, finde ich irgendwie ein sehr schwaches Argument, das so anzugehen. Und wenn man sowas macht, dann müsste man halt den Satz einmal sagen, so, und dann aber auch ganz klar 3, 4, 5 Beispiele nennen, was es eigentlich bedeutet. Aber selbst dann ist es wieder auf so einer faktischen Ebene, es ist nicht wirklich auf einer moralischen Ebene, sondern es ist so, wie gesagt, man stellt sich ja so als Aufklärer dar und tut so, als wären die Bürger dann irgendwie zu dumm, um das Programm zu lesen. Aber das ist ja nicht der Grund, warum sie die CDU wählen, sondern der Grund ist, dass sie mit dem Wertesystem, was dieses Programm verkörpert, d'accord sind und das okay finden oder es halt auch in vielen Punkten genauso sehen. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe der Progressiven, zu sagen, ey, schaut mal, sind das wirklich die Werte, die ihr vertretet? Oder ist das nicht vielleicht sogar findet ihr das nicht sogar ungerecht? Weil wenn man das so und so sich anschaut, dann ist es ungerecht, ne? Wenn man sieht, dass die Menschen, die eigentlich die Profite erwirtschaften, nicht davon profitieren, sondern nur ganz wenige oben an der Spitze, haltet ihr das wirklich für gerecht? Weil dann könntet ihr weiter wählen. Aber wenn ihr das nicht für gerecht haltet, dann wählt die SPD oder wählt halt, wer auch immer gerade von progressiver Seite in der Talkshow sitzt.
Ja, was wir hier sehen, ist sind diese zwei Hauptfehleinnahmen, die eigentlich die progressive Kommunikation ja maßgeblich beeinflussen. Das eine ist eben, dass der Mensch rational ist und dass man ihm nur die Informationen geben muss und dann wird er das hinterschauen und für sich die richtige Entscheidung treffen. Also auch das AfD-Beispiel, was du gerade genannt hast, so ein Menschen wissen das ja alles gar nicht. Es mag auch zum Teil zutreffen, aber die Frage ist dann oft, wenn sie es dann wissen, ändern sie trotzdem ihre Meinung. Das ist sehr fraglich. Und das andere Thema ist eben auch, dass Menschen für ihre Interessen wählen, also Interessen im Sinne von Eigeninteresse, also nach ihrem eigenen Nutzen wählen. Das hängt halt auch stark damit mit dem Glauben zusammen, dass Menschen rational denken und handeln. Und deswegen ist halt immer, wird dann gerne von progressiver Seite aufgezeigt, dass das ja nicht gut ist für sie, also dass sie dadurch irgendwie Kita-Plätze verlieren oder sie weniger Lohn bekommen und so weiter und so fort. Und es ist aber eben nachgewiesen, also wir ziehen uns ja immer viel dann auch auf Bücher von hauptsächlich US-amerikanischen WissenschaftlerInnen, KognitionswissenschaftlerInnen, NeurowissenschaftlerInnen, PsychologInnen, die das genau erforscht haben und eben rausgefunden haben, hey, blöderweise sozusagen, aber auch ist ja nicht nur blöderweise, sondern ist einfach so spielt dieser eigene Nutzen und diese Rationalität eine relativ untergeordnete Rolle bei der Frage, welche Partei unterstütze ich, welche Kandidaten unterstütze ich, sondern es geht vor allem, vertritt diese Person meine Werte, ist das gerecht für mich, fühlt sich das gerecht an für mich, was diese Person sagt und will, Und darauf basierend werden politische Entscheidungen und entsprechend auch Wahlentscheidungen getroffen. Und das ist eben eine Erkenntnis, die ist schon eigentlich sehr alt. Und diese Bücher, auf die wir uns viel beziehen, die sind ja Anfang der 2000er Jahre veröffentlicht wurden. Und trotzdem hält sich diese Annahme hartnäckig, dass man eben den Menschen nur die Informationen und die Nachteile, die durch eine bestimmte Politik entstehen, vorhalten muss, damit sie ihre politische Einstellung und auch ihre Wahlentscheidung ändern. Und das ist halt fatal, also weil Progressive verlieren halt dadurch Wahlen und auch Debatten.
Ja, ich glaube, Lakoff hat auch irgendwie geschrieben, konservative PolitikerInnen jetzt in dem Sinne haben die gleichen Informationen wie Progressive, aber kommen ja zu anderen Schlüssen. Also es ist nicht die Informationen das entscheidend, sondern wie sie auf die Welt schauen, mit welchem Wertesystem.
Ganz genau.
Mich wahrscheinlich genauso schlimm wie für dich. Du weißt ganz genau, dass das Vermögen nicht irgendwo in Bar rumliegt, irgendwelche Goldkeller, in die sich irgendwelche Reichen schmeißen, wie du es hier das Bild zeichnest, sondern dass das oft gebundenes Geld in Unternehmen ist. Das heißt, das sind Maschinen, die irgendwo stehen. Das sind in Deutschland vor allen Dingen Familienunternehmen, die Hunderttausenden und Millionen Leuten Arbeitsplätze geben. Und die beste Sozialpolitik ist meiner Meinung nach nicht das, was ihr macht, also den Weg frei fürs bedingungslose Grundeinkommen.
Wer sagt das denn? Jusos sind gegen das bedingungslose Grundeinkommen.
Das ist genau der Weg, der von der Ampel eingeschlagen worden ist.
Nein.
Mit dem Bürgergeld am Anfang ohne Sanktionen. Nur wegen der Union sind immerhin noch 30% Möglichkeit der Sanktionen reingekommen. Und ich würde es mal umdrehen. Ich finde, die SPD muss aufhören, Politik gegen ihre eigenen Leute zu machen. Ja. Denn wenn du das Thema Migration ansprichst, dann trifft das nicht den oberen Teil der Gesellschaft. Die Migration, die Probleme mit der Migration,
die Verteilungskämpfe finden woanders statt.
Die treffen nicht die grünen Wähler. So, die wohnen gut abgeschottet in irgendwelchen Nobelvierteln, bekommen davon nichts mit. Die Verteilungskämpfe, die sich aus der Migration, und deswegen spreche ich es in jedem Interview an, die sich daraus ergeben, die treffen vor allen Dingen die untere Hälfte der Gesellschaft.
Ja, das ist hausgemacht.
Und wenn du schon nicht auf mich hören willst, dann hör wenigstens auf eure ehemaligen Wähler in deinem Heimatbundesland Hessen. Haben die Arbeiter bei der letzten Landtagswahl zu 40% AfD gewählt, zu, glaube ich, 23% oder 25% CDU und unter 15% SPD. Also hör nicht auf mich, hör einfach auf eure ehemaligen Wähler, weil ich will ehrlicherweise auch, dass es eine stärkere SPD gibt als eine starke AfD. Und deswegen würde ich dir ehrlicherweise sagen, hört bitte auf, als SPD-Politik gegen eure eigenen Leute zu machen.
Ja, das war leider von Johannes Winkel von der Jungen Union sehr stark argumentiert, meiner Meinung nach. Also, weil er hat das halt perfekt abgelenkt von, es ging gerade noch um Milliardäre und dass die so viel besitzen und dann ging er kurz noch darauf ein, ja, aber das ist doch Betriebsvermögen. Und dann hat er halt nur über diesen einen Satz, ja übrigens, die schaffen ganz viele Arbeitsplätze, ist er wieder auf den Verteilungskampf in den unteren Klassen, wenn man jetzt die Klassenrhetorik übernehmen würde, ist er darauf eingegangen und hat natürlich wieder dieses Scheinargument gebracht, dass natürlich gerade Menschen in unteren Einkommensschichten Probleme bekommen, wenn hier immer mehr und mehr MigrantInnen kommen. Und hat halt genau eigentlich das bestätigt, was Philipp Thürmer ihm zuvor vorgeworfen hat, dass er MigrantInnen gegen Arbeitslose ausspielt. Und das war schon irgendwie ein interessanter Take, wie schnell er von dieser Frage oder von diesem Problem, okay, Milliardäre besitzen zu viel und wo ist dieses Vermögen eigentlich gebunden? Ist das Betriebsvermögen, ist das Geld auf dem Konto, was auch immer? Dass er da super schnell von weggekommen ist auf, hey, Migration ist ein Problem für die arbeitende Bevölkerung und die nehmen euch die Jobs weg. Das ist ja so die Aussage, die dahinter steckt.
Ja, aber hier sieht man auch, also er hätte tatsächlich, jetzt wo du es sagst, wäre das auch ein super Gegenargument gewesen, in der Philipp jetzt sagen könnte, jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den ich vorhin gesagt hatte. Du spielst jetzt wieder Arbeitnehmer gegen Migranten aus und bleibst genau bei diesem Framing, schafft es ja auch damit auch, also kriegt auch Philipp jetzt, glaube ich, wieder in diese Richtung, dass wieder nicht darüber geredet wird, wo eigentlich das Geld am Ende landet. Und genauso, aber der Grund auch, warum er das ja machen kann, ist eben durch die Kommunikation von Philipp, weil Philipp es nicht klar gemacht hat, also er hat ja letztendlich Klassenkampf gegen Reiche einfach nur aufgemacht und gesagt, die da oben sind halt schlecht. Die da oben haben das nicht verdient. Er hat aber eben diesen Teil, den wichtigen Teil weggelassen, dass dieses Geld ja eigentlich den Arbeitnehmern gehört. Und hätte er so von vornherein argumentiert, ne, und hätte das, was wir alles besprochen haben, hätte er so das kommuniziert, dass es ihm darum geht, dass die Profite bei den Menschen bleiben, die sie auch erwirtschaften, dann hätte er jetzt nicht sagen können, du redest gerade über die Reichen und machst damit Politik gegen deine Arbeitnehmer, weil dann hätte er einfach sagen können, hey, Moment, ich habe gerade die ganze Zeit gesagt, mir geht's um die Arbeitnehmer, dass die nämlich die Gewinne, die sie erwirtschaften, behalten können. Und nicht von oben genommen werden. Und dann kommt es ihnen zugute und dann hätten sie auch überhaupt keine Angst übrigens gegen vor Migranten, weil sie wissen, es geht ihnen gut.
So. Genau, dieser Verteilungskampf, also ja. Den Begriff hat er selber verwendet, Johannes von der Jungen Union, zwischen den MigrantInnen und den Arbeitenden. Dieses Argument wäre halt viel schwächer gewesen, wenn vorher gesagt wurde, hey, ist doch eigentlich genug Geld da. Also es wird halt einfach nur verteilt von den ArbeiterInnen zu den Reichen. Wenn wir das unterbinden, dann ist auch genug Geld da für alle, für die ArbeiterInnen und für die MigrantInnen.
Ja, und dieses Unternehmenseigentum, gut, er hat jetzt so eine lange Kette gemacht, hätte man natürlich noch einzeln durchgehen können, aber bei dem Unternehmenseigentum hätte er dann eben auch fragen können, ja, warum gehört es denn jetzt nur dem Geschäftsführer, diese Maschine, die 30 Millionen Euro kostet und nicht dem Unternehmen? Wenn es jetzt, also gut, wenn Sie sagen, es ist an Unternehmeneigentum gebunden, aber dann kann man auch fragen, ja, aber das Unternehmen gehört ja am Ende jemandem meistens und nicht den Mitarbeitenden. Und das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt, dass am Ende, wenn du zur Bank gehst, ist es natürlich deutlich einfacher, einen Kredit zu bekommen oder irgendeine Finanzierung zu bekommen, wenn du sagst, ja übrigens, ich habe hier noch 30 Millionen in Unternehmenseigentum, als wenn du sagst, habe ich nicht. Und das, also es wird immer so dann gerne getan, dass dieses Eigentum an Betriebsvermögen, als wäre das nichts wert bei niemanden. Als könnte man damit
keine Macht bedeuten.
Genau, wäre das keine Macht, als könnte man damit nichts tun. Aber egal. Also dadurch, dass er diesen Schwenk gemacht hat, also ja, die beste Antwort wäre wahrscheinlich gewesen, jetzt machst du ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Du spielst wieder Arbeitnehmer gegen Migranten aus und sowieso von Umfragewerten, allgemeinen Umfragewerten oder auch Wahlergebnissen auf ein einziges Thema zu gehen, nämlich ja, solange du, wenn du hier von wir haben was gegen Reiche sprichst, dann steigen die AfD-Werte. Also das ist ja auch schon mal eine Verknüpfung, wo man sagt, also das ist ja komplett Banane.
Ja, also wie gesagt, dieser Schlenker von Johannes von der Jungen Union war hier sehr, ja, sehr weird, aber ja, auch gleichzeitig auch gut gemacht. Also komplettes Derailing, wird man es nennen, aber die gleichzeitig halt auch wieder zu seinen Narrativen zurückgekehrt und sich ja, wieder selber in die Offensive begeben.
Einfach alle Narrative, die konservativ so in den Köpfen der Menschen sind, abgespult und damit klingt es erstmal alles plausibel. Und jetzt bräuchte es eigentlich genau die Gegennarrative, um diese genauso gute Gegennarrative von progressiver Seite, um das wieder zu widerlegen. Und ja, hätte er von vornherein dieses Narrativ gefahren von die Profite gehören eigentlich den Arbeitnehmern, dann wäre es auf jeden Fall schon mal schwieriger gewesen, diese Narrative abzuspulen.
Hat er da einen Punkt?
Also er hat insofern einen Punkt, als dass der Union und anderen Kräften in dieser Partei es gelingt, diesen Eindruck zu vermitteln. Und dann erzählt ihr, okay, wir machen Politik für die Arbeiterinnen und Arbeiter, ihr gendert nicht, das gibt dann auch wieder ein gutes Gefühl.
Habe ich doch gar nicht gesagt.
Ja, das stimmt, hast du an dieser Stelle nicht gesagt. Und dann sagt ihr, okay, wir machen Politik für die Arbeiter und deswegen sind wir für ein strikteres Vorgehen beim Bürgergeld so, oder in der Migration. Dadurch hat niemand im Niedriglohnsektor mehr Geld. So, niemand.
Und okay. Darf ich nochmal fragen?
Ich möchte,
vorher an, sonst geht das unter und das ist, glaube ich, wichtig. Sie haben, das ist ja eigentlich eine globale Debatte. Die Frage, wie besteuert man und besteuert man sie überhaupt, großes Erbe?
Ja, muss man.
Und in Deutschland werden, Sie sagten es gerade, ich hatte eine andere Zahl im Kopf, aber möglicherweise ist Ihre die richtige. Sie sagten 400 Milliarden.
Wir sind immer so zwischen 200 und 400 Milliarden.
Genau, ich hatte die 200 im Kopf, das schwankt ein bisschen, haben Sie recht. Sie würden sagen, besteuer das einfach.
Ja.
Und da kommt auch so dieser Sound durch und ich habe das auch gefunden in einem Tweet von Ihnen. Sie haben diese Leute Schmarotzer genannt.
Mhm. Ja.
Ist zutreffend, ja?
Ja.
Reiche Schmarotzer.
Mhm.
Warum?
Naja, weil... Ich wollte mal einen Gegenpunkt in der Debatte setzen.
Wieso fragt keiner nach den reichen Schmarotzern?
Ja. Ja, weil das ist ja so. Also es gibt
Erklären Sie das mal. Was meinen Sie mit Schmarotzern?
In diesem Land eine Menge Familien,
die sitzen auf riesigen Vermögen, die sich wie von selbst vermehren. So. Die vermehren sich aber nicht von selbst, sondern die vermehren sich dadurch, dass die Gewinne einstreichen, die am Ende ihre ArbeitnehmerInnen in aller Regel erarbeitet haben. Und dann vermehrt sich dieses Kapital über Generationen wie von selbst. So, es gibt da ein paar gute Beispiele. Es gibt eine ZDF.
Da hat es jetzt gesagt, das Vermögen vermehrt sich wie von selbst, aber tatsächlich ist es so und so. Dann kam das mit den, das wird eigentlich von den ArbeiterInnen erwirtschaftet. Und danach hat er nochmal gesagt, es vermehrt sich wie von selbst. Und das ist einfach blöd. Also er muss einfach diesen Satz, es vermehrt sich wie von selbst, aus seinem Vokabular streichen.
Komplett, ja. Das ist komplett falsch gemacht. Er hat eigentlich unbewussterweise, hat er, was Lake of the Truth Sandwich sagt, also dass man eigentlich immer das Narrativ, was man nicht stärken will, in die Mitte setzt und dann aber davor und danach das Narrativ stärkt, was man eigentlich verstärken will. Einfach, weil es häufiger gesagt wird. Ne? Also das, was du sagen willst, sagst du als erstes, dann sagst du das, was du verneinen willst, als zweites und das, was du sagen willst, wiederholst du dann nochmal, um am Ende nämlich genau das, was du eigentlich stärken willst, doppelt gesagt zu haben und damit bei den Menschen mehr zu verankern. Und er hat jetzt quasi genau das gemacht, aber halt falsch rum und hat das Narrativ, was er eigentlich nicht verstärken sollte, aber vielleicht auch wollte, doppelt gesagt, nämlich, dass es sich von selbst erhöht, dieses Geldvermögen.
Und, ja, und dieses Truth-Sandwich ist ja auch eigentlich eher eine Methode, wenn man ein Statement, was die Gegenseite gesagt hat, was man entkräften möchte oder auch aufzeigen will, dass es nicht stimmt, wenn man darauf eingehen möchte. Ja. Also wenn man einfach nur selber einen Punkt macht, dann braucht man auch kein Truth-Sandwich, dann sagt man einfach nur die eine Aussage, die man immer hat.
Nur positive Narrative, also nur seine eigene Narrative, da muss man auch gar nicht irgendwie...
Ja, ja, und er sagt das mit so einem Tonfall, so von wegen so, ah ja, und es vermehrt sich wie von selbst, also so leicht ironisch. Das ist mir eben auch schon aufgefallen, als er es das erste Mal gesagt hat. Und das Problem ist, diese Ironie, die kommt nicht an. Also bei uns vielleicht so leicht, aber selbst bei mir kommt die kaum an und bei den vielen ZuschauerInnen sowieso nicht, weil er kämpft ja gegen dieses Narrativ an, dass Geld in der Wirtschaft entsteht, dass Geld sich von selbst vermehrt, dass UnternehmerInnen so reich sind, weil sie gut mit Geld umgehen können und so weiter und so fort.
Und sie Arbeitsplätze schaffen, also eigentlich was Gutes tun und deshalb auch verdient haben, so reich zu sein. Ne? Also genau dagegen kämpft er an. Und aber weil er diese ganze Narrative eben nicht, kein Gegennarrativ liefert, steht er halt eher wie jemand da, der vielleicht doch nicht so viel Ahnung von Wirtschaft hat und eher so ein bisschen unsympathisch ist, wo man so denkt, ja, auch vielleicht ein bisschen naiv, im Sinne von, ja, du bist ja noch jung und du glaubst, dass sich das Geld von alleine vermehrt und dass die Leute einfach gar nichts arbeiten müssen. Dann ist nämlich auch immer die Frage, was ist am Ende Arbeit? Ist es jetzt Arbeit, sich irgendwie einen Investmentbanker zu bezahlen, der dann für einen irgendwie gute Investments macht? Ist das schon Arbeit, ja oder nein? Manche würden vielleicht sagen, das ist schon Arbeit. Also diese ganzen Debatten, das ist alles so ungeklärt. Und er steht jetzt eigentlich durch die Aussage, so wie er es ausgeführt hat, dadurch, dass er eben diesen Fokus auf das vermehrt sich von selbst, steht da eher unsympathisch da und nicht wirklich stark, weil der eigentliche Punkt, den er eigentlich sagen müsste, den hat er so ein bisschen, naja, unter den Teppich gekehrt, beziehungsweise nur kurz erwähnt.
Was natürlich uns natürlich trotzdem gut gefallen hat, und das haben wir ja auch schon im letzten Framing-Newsletter erwähnt, ist der Begriff des Schmarotzers, dass er diesen hier auf die Milliardäre und Reichen angewendet hat, weil man normalerweise kennt man ja Schmarotzer von Sozialschmarotzer und damit werden Menschen gemeint, die eben sehr von Sozialleistungen abhängig sind, Sozialleistungen empfangen, werden damit gemeint und da hängen natürlich ganz, ganz viele Vorurteile mit dran, dass diese Menschen faul sind und auf Kosten der Steuerzahler leben und so weiter. Und deswegen Schmarotzer. Und er, also wir finden eigentlich, der Begriff passt ganz gut, weil es ist ja wirklich so, wie er beschreibt. Das sind halt Leute, die andere für sich arbeiten lassen. Deswegen ist es spannend, dass er diesen bereits etablierten Begriff, der sofort dieses im Kopf was aufmacht von, ja, da leben Leute auf Kosten von anderen, dass er das in Verbindung mit Reichtum und reichen Menschen und Milliardären verbringt und verknüpft. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein smarter Move. Eben, ja, weil man sich halt diesen Assoziationen dann schon bedient oder diesen neuronalen Netzwerken, die mit dem Begriff Schmarotzer zusammenhängen.
Ja, also eigentlich macht er eine sprachliche Gleichsetzung von den sogenannten Sozialschmarotzern mit den, wie er sagt, reichen Schmarotzern. Und erklärt aber eben nicht, warum dieser Begriff stimmt oder warum er aus seiner Sicht zulässig ist, weil, und das hätte er ja relativ einfach machen können, hatte er ja so halb gemacht, aber er hat ihm nicht gesagt, er hätte ja sagen können, die CDU spricht ja gerne von Sozialschmarotzern, also von Menschen, die, so wie jetzt auch schon von Johannes gesagt wurde, die eigentlich arbeiten könnten, es aber nicht tun angeblich und somit dann vom Steuergeld von anderen Menschen leben sozusagen. Und das bezeichnet die CDU als Sozialschmarotzer und genau das Gleiche letztendlich kann man aber eben auch den Milliardären vorwerfen, die nämlich auch von der Arbeit anderer Menschen sozusagen leben und die Arbeit, die sie leisten und die Gewinne, die sie erwirtschaften, die für sich einstecken. Und das ist, wenn man so will, ist das eine Gleichsetzung. Kann man jetzt auch wieder sagen, ist vielleicht auch problematisch, dass er, also wenn man es jetzt so aufziehen würde, ist es auch problematisch, wenn man dann wieder bestärkt, dass es angeblich so sei, dass Sozialschmarotzer existieren und dass sie tatsächlich von den Steuerzahlern oder vom Steuergeld der anderen Menschen leben. Aber am Ende ist das halt schon ein bestehendes Framing, bestehender Begriff, der diese Assoziation schärft. Also Schmarotzer lebt von der Arbeit vom Geld anderer. Und das ist ja aber eigentlich genau das, was er den Milliardären vorwirft. Aber er führt es halt nicht aus. Und damit bleibt auch so ein bisschen die Frage von Lanz unbeantwortet. Ja, warum nennt er sie jetzt Schmarotzer?
Hm. Ja, wie gesagt, er hat es ja gesagt, aber leider so eingebettet in dieses Geld vermehrt sich von selbst. Das war halt wirklich schade.
Ja, weil das widerspricht aber genau dieser Definition von Schmarotzer. Ja. Ne? Wenn sich das Geld von selbst vermehrt, genau, dann wären es keine Schmarotzer.
Genau, es war halt leider darin eingebettet. Und ja, das war halt einfach von der Rhetorik Einfolge nicht gemacht von Argumentationsstruktur. Nichtsdestotrotz merkt man jetzt gleich, wenn wir uns das weiter anhören, dass es Lanz und auch hier Johannes von der Jungen Union sichtlich irritiert, dieser Schmarotzer-Begriff, und dass sie damit ein Problem haben. Man hat das auch schon so ein bisschen an der Körpersprache und Mimik gemerkt. Also der Begriff macht auf jeden Fall was mit Lanz und Johannes.
Triggerpunkte.
Genau.
Es gibt eine ZDF-Reportage, die heißt Ungleichland. Da kommt die Familie der Fugger vor. Mhm. Die Fugger, das war die reichste Familie Europas im 15. Jahrhundert. Und bis heute müssen deren Nachfahren niemals arbeiten, weil sich einfach das Geld, ihr Kapital in Wäldern, wir können mal durch Frankfurt gehen, durchs Westend, da ist ein Family Office neben dem anderen. So, die investieren das in irgendwelche Aktienpakete, lassen sich Dividenden auszahlen.
Das ist schon ganz einfach.
Will nur ein Gegenargument.
Nein, das ist wirklich so.
Ein Gegenargument, also zwei Gegenargumente. Das erste ist, Sie zitieren jetzt die Fugger. Sorry, also so alt kann man gar nicht werden, dass man jetzt die Fugger zitiert. Ja, das waren damals die reichsten Menschen auf diesem Planeten.
Richtig.
Also wir reden nicht von irgendeinem Durchschnitt.
Ja, aber mich stört.
Und das Zweite ist, das Geld, über das Sie da sprechen.
Ja, und jetzt reden wir von Milliardären. Also darf man erst Reiche kritisieren, wenn sie die reichsten Menschen auf dem Planeten sind?
Weil vor allem Musk kritisiert ja auch niemand. Nee, und das ist ja auch der reichste Mensch.
Musk wird genauso gefeiert und darf hier in Brandenburg seine Fabrik bauen. Also so. Aber ja, ich finde auch dieses Fugger-Argument ist ein bisschen, also ja, nicht schlau gewählt von Philipp. Das ist kein, was soll jetzt irgendeine einzelne Familie, ich finde auch immer diese Statistik von zwei Familien so viel wie die untersten, die untere Hälfte in Deutschland. Das sind immer, erstens, man kann sich das nicht vorstellen. Selbst wenn man es ausspricht, es ist nicht vorstellbar. Man müsste das dann auf irgendwas runterbrechen, dass die Leute verstehen, wie viel Geld das ist. Also wirklich so, wie viel Vermögen, wie viel Einkommen ist das pro Sekunde, pro Minute, dass die Leute irgendwie ansatzweise verstehen, wie viel Geld das tatsächlich ist. Und wenn jemand sagt, ja, das ist, manche Leute arbeiten irgendwie für 60.000 im Jahr oder weniger, arbeiten sie ein ganzes Jahr und diese Menschen erwirtschaften so eine Art von Profite innerhalb von wenigen Sekunden, dann hat man vielleicht ansatzweise, kriegt man es hin, dass Leute irgendwie verstehen, um was für Summen es sich da handelt. Aber alles andere, immer diese Zahlen nebeneinander zu stellen, das ist nicht nachvollziehbar, weil das ist exponentiell von 100.000 auf 1 Million und von 1 Million auf 1 Milliarde, das Faktor 1.000, das ist einfach nicht, das kann das menschliche Gehirn gar nicht begreifen. Also diese Zahlen bringen einfach nichts, um mal klar zu machen, wie viel Geld das am Ende ist und was das eigentlich bedeutet so.
Und zweitens macht es die Auswirkungen nicht klar. Also eben diese extreme Machtkonzentration, die damit einhergeht, und Armut auf der anderen Seite, eben durch diese Verteilungsproblematik.
Häufig gebunden. Das ist immer ein interessantes Gespräch mit Winfried Kretschmann, der jetzt nicht im Verdacht steht, irgendwo sehr konservative Sozialpolitik zu wollen, und sondern eher jemand ist, der progressiv ist. So. Der sagt, fahren Sie mit mir einmal durch Baden-Württemberg und dann verstehen Sie, warum das nicht geht.
Und das ist doch,
warum also, das nicht geht. Ja. Weil dieses Geld, ja, das ist dieser berühmte deutsche Mittelstand, der dieses Land trägt, der auch dazu.
Milliardäre sind ja, der berühmte genau. deutsche Mittelstand. Auch all das wäre schwierig gewesen, wenn er gesagt hätte, es geht darum, dass die Menschen, die arbeiten, an den Profiten auch beteiligt sind und nicht irgendwelche Menschen, die oben an der Spitze stehen und sich alles einsacken.
Kann man halt nicht sagen. Also es ist immer, man muss immer Aussagen finden, gegen die wenigsten Menschen was sagen können, und wenn sie was dagegen sagen, dass sie sehr schlecht dastehen. Also das ist auch immer so das, was wir Leuten raten. Er findet diese Aussagen, die einfach gesellschaftlich auch selbst für Konservative nicht in der Verneinung nicht tragbar sind.
Ja, wenn die Kernaussage ist, es ist ungerecht, dass Menschen reich sind, und das ist jetzt so, wie er es formuliert hat, eigentlich das Narrativ, was gerade in der Debatte steht, dann ist es sehr einfach von Konservativen zu sagen, warum es gerecht ist, dass diese Menschen reich sind. Wenn aber die Aussage ist, es ist ungerecht, dass die Menschen, die die Profite erwirtschaften, diese nicht behalten können, sondern eben irgendwo anders landen, dann kannst du halt nicht einfach sagen, ja, aber es ist ja gerecht, dass die da oben landen. Dann musst du das halt viel, viel stärker begründen, warum jetzt gerade die Menschen, die arbeiten, das Geld nicht behalten dürfen, sondern dass es da oben landet. Dann sind sie auch viel mehr in der Defensive. Jetzt können sie halt ein Scheinargument nach dem anderen bringen und sagen, naja, das ist ja eigentlich irgendwie nur Betriebsvermögen und es gehört zwar einer Person und das ist milliardenwert, aber es ist ja Betriebsvermögen. Und deshalb ist es ja, weil es Betriebsvermögen ist, ist es ja okay, dass die Person reich ist. Ne? Aber weil eben diese Verknüpfung fehlt, können sie jetzt einfach ein Argument nach dem anderen bringen und stehen dadurch in der Debatte leider besser da.
Führt, dass wir beispielsweise anders als andere Länder strukturell, ist ja sehr interessant, in anderen Ländern haben sie ja sozusagen das große Geld, die Unternehmen, die produzierenden Unternehmen, die haben sie ja dann in irgendwelchen, sagen wir mal, Millionenmetropolen oder wo auch immer. Bei uns ist das relativ gleichmäßig über das ganze Land verteilt, was im Sinne des sozialen Friedens übrigens auch eine sehr gute Sache ist. Eine wirklich gute Sache.
Und das ist ja jetzt wäre der Zeitpunkt, wo man diese Statistik wieder anbringen könnte. Ne? Nee, Moment, das ist nicht gut verteilt. Zwei Familien haben dieses Vermögen, und also genauso wie Vermögen wie 50%. Und dann kann man es eben zeigen, es ist eben nicht, also international ist Deutschland, was Vermögen angeht, extrem ungleich verteilt. Sagt jetzt nicht explizit, aber was ja eigentlich irgendwie wahrscheinlich sein Argument ist, ja, es gibt 175 Milliardäre in Deutschland und die sind extrem reich und denen geht es richtig gut, aber dieses Vermögen kommt ja irgendwie auch dem deutschen Mittelstand zugute. Er sagt zwar nicht wie und er sagt auch nicht genau aus welchem Grund, aber er behauptet einfach, weil es in Deutschland eine Mittelschicht gibt, deshalb ist es okay. Aber eigentlich sagt er nicht mehr aus, als diese Behauptung in den Raum zu stellen. Merkwürdiges Argument. Aber wenn man ein merkwürdiges Argument wie die Fugger bringt, muss man da auch sagen, kommen halt auch merkwürdige Gegenargumente. Also sollte Philipp vielleicht auch seine Argumentation ein bisschen streichen, zumindest, oder wenn, dann komplett anders auffahren.
Nicht konzentriert an einem einzigen Ort. Das ist in fast allen Ländern auf der Welt anders. Das heißt, diese Leute arbeiten mit diesem Geld. Und mein wichtigstes Argument ist, die haben dieses Geld bereits.
Das war nochmal ein guter Nachsatz wenigstens von ihm, um das nochmal klar zu machen.
Als mehrfach, nicht einmal, versteuert und wieder versteuert. Und dann gehen sie hin und sagen, es sind reiche Schmarotzer.
Wir sind
ich muss direkt nochmal eingreifen, weil auch da wieder ist es so, diese Umverteilungsfrage, deswegen mache ich auch dieses Verteilung von unten nach oben nicht, weil man sofort in so einer Steuerdebatte drin ist. Aber was wir anstreben oder worauf sich progressiv ja konzentrieren sollten, ist ja viel größer. Es ist ja auch die primäre Verteilung in den Unternehmen, also da, wo die Gehaltsverhandlungen gemacht werden, da, wo Gehälter transparent werden, wo ArbeitnehmerInnen bezahlt werden, Mindestlohn und so weiter und so fort. Also bevor es überhaupt so zu Besteuerung kommt, muss erstmal sichergestellt werden, dass die ArbeiterInnen gerecht für ihre Arbeit bezahlt werden und an den Gewinn profitieren und auch mitbestimmen können, was mit diesen Profiten passiert. Und man sieht jetzt hier auch wieder sehr schön, wie, auch weil das wieder nicht deutlich genug gemacht wurde in der Debatte, dieses so, hey, wir fordern nichts anderes, als dass die ArbeiterInnen an den die Profite auch bekommen, die sie erwirtschaften. Dass das nicht klar gemacht wurde, zeigt es auch wieder, dass Lanz wieder auf das Besteuerungsthema eingeht und warum es denn gerecht wäre, Erben nicht noch mehr zu besteuern. Also das ist, sieht man hier irgendwie sehr schön, wie sich diese Diskussion entwickelt, weil eben dieses Narrativ oder diese Aussage nicht klar gemacht wurde. Also es hätte eigentlich eine Debatte um das Leistungsprinzip sein müssen, weil das, was du eben beschrieben hast, ist ja das Leistungsprinzip, ne, dass die ArbeiterInnen eben die Profite ihrer Arbeitskraft verdienen. Und es ist aber wieder eine Steuerdebatte geworden, wo es eben die Frage, wo wieder diese Fragen aufkommen, ja, wer sollte mehr und wer sollte weniger besteuert werden? Und Erben sind ja schon dreimal besteuert worden.
Ja. Das ist aber auch, also es ist einmal eine Debatte, glaube ich, die in die Konservative gerne versuchen, die Gegenseite zu pressen. Also ja, immer in diese Richtung, ihr wollt ja staatlich umverteilen, ihr wollt ja insofern den Reichen etwas wegnehmen. Das versuchen sie auch die ganze Zeit hier gerade durchzusetzen. Das ist ja das Narrativ, was so dahinter steht. Und diese ganze Debatte hätte er umgehen können, indem er sich klar hinstellt und sagt, ich will, dass der Staat weniger umverteilt, weil er weniger umverteilen muss. Und das erreicht man, indem, so wie du es gesagt hast, die primäre Verteilung, also in dem Moment, wo Menschen für ihre Arbeit bezahlt werden, sie so einen gerechten und krisenfesten Lohn bekommen und einen Lohn bekommen, der ein gutes Leben ermöglicht, dass der Staat am Ende eigentlich kaum noch umverteilen muss, weil jeder Mensch, der arbeitet, ein gutes Leben führen kann. Und das ist ja eigentlich das Problem. Das Problem ist ja, dass innerhalb der Unternehmen Arbeit nicht mehr dazu führt, dass Menschen ein gutes Leben führen können, sondern dass eben, wir haben es gerade gehört, 800.000 Leute aufstocken müssen, staatlich aufgestockt werden müssen und dass es auch ganz viele Leute gibt, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Das heißt, dieser Leistungsgedanke zählt nicht mehr. Also man kann arbeiten, wird aber damit nicht so belohnt, dass man davon gut leben kann. Und das liegt eben daran, dass oben an der Spitze von Unternehmen Menschen sitzen, die dieses Geld für sich beanspruchen. Und diese Debatte hätte er hätte eigentlich komplett weg vom Staat debattieren müssen. Also hatte er eigentlich auch, aber die Konservativen versuchen ihn jetzt wieder in diese Richtung zu ziehen. Mhm. Und wäre er aber ganz klar bei dem Fokus dort gewesen, dann hätte er dann noch fester sich festbeißen können, beziehungsweise hätte es den beiden schwer gemacht, gegen ihn zu argumentieren. Und das wäre tatsächlich eine sehr starke Haltung. Und dann hätte er auch aus dieser Debatte viel besser rausgehen können noch.
Sieht man wieder, wie hilfreich das ist, wenn man halt diese Narrative für sich selbst vorher parat hat, weil es dann einfacher ist, dann auch wieder dahin zurückzukehren. Er hatte ja tatsächlich gesagt, hier, wir wollen Mindestlohn, weil das erstmal ganz viele Menschen, was dazu führen würde, dass ganz viele Menschen kein Bürgergeld mehr brauchen, nicht mehr aufstocken müssen. Also das ist ja schon, es geht ja schon darum, da sagt man ja schon, wir wollen gar nicht hinterher umverteilen, wir wollen einfach, dass wir vornherein gut bezahlt werden, so, Punkt. Also da, es ging ja schon in die Richtung. Aber hier fehlt eben diese große Gesamterzählung, die diese einzelnen Aussagen miteinander verknüpft. Und das hätte eigentlich hier sehr gut gelingen können, aber es fehlt eben dieser stringente rote Faden, der auf der konservativen Seite mit, ja, hier, da sind die reichen UnternehmerInnen und die tun was Gutes für die Gesellschaft, die schaffen Arbeitsplätze und deswegen sollen die nicht noch zusätzlich besteuert werden, weil sie das Besteuern sind Strafen, Steuern ist Bestrafung. Dieses konsistente Narrativ besteht, aber und ein Gegennarrativ von progressiver Seite müsste eben auch genauso konsequent durchgeführt werden mit diesen einzelnen Stücken von Mindestlohn über Besteuerung bis hin zu Verteilung in den Unternehmen.
Für Kapitalerträge und für Erbschaften ein absolutes Niedrigsteuerland. So.
Die 25%,
Kapitalerträge zum Beispiel 25% Abgeltungssteuer. Ja. So, während manche Menschen auf ihr Einkommen so sehr hohe Steuerbeträge zahlen, bis zu 50% fast.
Nochmal ganz kurz.
Ja?
Aber wie würden Sie das machen? Ich mache Ihnen jetzt mal ein anderes Beispiel. Ja? Sie zitieren sozusagen klischeehaft immer den superreichen Typen, der weiß ich, 10 Millionen
hat. Davon gibt es eine Menge.
Na, ganz kurz, der investiert jetzt irgendwie 1 Million an der Börse und dann sagen Sie Schweinerei, der zahlt dann nur auf seine Gewinne 25%. Mhm. Ich sage Ihnen, Ihre Klientel, ganz einfache Arbeiter, die sagen, okay, ich spare mir jetzt was an. Ich investiere in diesen Fonds. Zertifikat, an der Börse, was auch immer. Und ich spare mir das mühsam Monat für Monat von meinem Gehalt ab und investiere das. Mhm. Und dann, wenn es gut läuft, ich gehe auch ein Risiko ein, wenn es gut läuft an der Börse, kommt am Ende ein bisschen was bei rum. Ja. Verzinst sich das vielleicht darum mit 10%. Nee, stopp.
Ja.
Aber den bestrafen Sie auch. Und das investiert er von Geld, das er schon versteuert hat, mehrfach. Ja, und den bestrafen Sie noch einmal dafür, dass er sozusagen Vorsorge trägt für das, was irgendwann mal kommt.
Das Zauberwort heißt...
Er setzt ja ganz bewusst Milliardäre mit Menschen gleich, die von ihrem Einkommen leben und vielleicht ein bisschen was in ETF oder so stecken. Was ja damit erzeugt werden soll, ist, dass wir am Anfang schon oder vor ein paar Minuten schon gesagt haben, man möchte den Menschen suggerieren, ihr könntet vielleicht ja auch irgendwann mal dort sein. Und dann wollt ihr ja, ihr wollt ja jetzt auch von den Dividenden profitieren, die ja auch übrigens, egal ob man jetzt nur 100 Euro anlegt, diese Dividenden entstehen trotzdem nicht aus dem Nichts. Die werden auch irgendwo erarbeitet, meistens dann halt nicht in Deutschland, sondern in irgendwelchen anderen Ländern. Also diese Dividenden entstehen nicht aus dem Nichts, die werden von irgendjemandem erarbeitet. Und wenn man die anlegt und davon was mehr zurückbekommt, dann hat man quasi einfach eine Umverteilung zwischen Menschen gemacht auf irgendeine Art und Weise. Irgendjemand hat jetzt weniger dadurch, durch diese Dividenden. Das ist halt auch immer so ein, es wird ja immer so getan, als könnte man Geld irgendwo parken und es vermehrt sich automatisch von selbst und das entsteht einfach so aus dem Nichts. Das ist ja das, was er hier jetzt kritisiert. Und das Zweite, was er natürlich auch komplett unterschlägt, ist, wenn jemand, der 100 Euro anlegt, vielleicht am Ende des Jahres 4-5% davon zurückbekommt, nochmal extra, ist es ja was ganz anderes, als wenn jemand 200.000 Euro oder 500.000 Euro anlegt und dann nochmal 4-5% bekommt. Weil prozentual, was da am Ende bei rumkommt und der Zinseszinseffekt, ist ja bei dieser Summe, also bei diesen Summen ja extrem viel höher, als bei den Menschen, die jetzt nur 100 Euro mal anlegen oder meinetwegen auch ein bisschen mehr. Aber je größer die Anlage ist, desto höher ist natürlich dann auch der Gewinn. Und das unterschlägt er hier auch. Also das sind alles so ganz komische Argumente. Und ja, es ist total fahrlässig, dass er das jetzt, diese Argumentation macht. Ich glaube, Philipp reagiert relativ gut dazu. Aber es ist total merkwürdig, dass das Land selbst da so in die Debatte reingeht und auch mit so viel schwarzer Rhetorik und Scheinargumenten und den Narrativen da ankommt, dass keine Moderation ist das.
Nee, er nimmt Johannes Winkel die ganze Arbeit ab. Und diese Erzählung, dass man Reiche nicht mit Steuern bestrafen darf, weil du könntest ja auch reich werden, die ist leider extrem stark. Also es ist leider eine sehr starke Erzählung, mit der CDU und FDP arbeiten. Und ja, es funktioniert, weil natürlich da dieses Aufstiegsversprechen drin ist, woran wir ja alle glauben wollen.
Dass er sozusagen Vorsorge trägt für das, was irgendwann mal kommt.
Das Zauberwort heißt auch an dieser Stelle progressive Besteuerung. Ja, aber lassen Sie mich kurz mal ausführen.
Ja. So.
Wir haben im Moment eine Situation, wenn wir uns Erbschaften anschauen, die werden im Durchschnitt mit 10% besteuert. So, das ist aber eine degressive Besteuerung. Das wird immer weniger, je mehr man erbt. So, im Durchschnitt 10%. Über 10 Millionen sind wir im Durchschnitt bei 5%. Über 20 Millionen sind wir im Durchschnitt bei 2,2%. Und jetzt wird es richtig lustig. Über 100 Millionen sind wir bei 2 Promille. Bei 0,2% im Durchschnitt. So. Und das ist zutiefst ungerecht. Wir sind ein absolutes Niedrigsteuerland für Erbschaften und für Kapitalerträge. Und da geht es mir nicht um die kleinen Anleger, die so ein bisschen Geld in irgendwelche ETFs stecken. Das sollen sie gerne machen.
Es geht um große Unternehmen, wo Millionen von Deutschen arbeiten.
Ja, die Unternehmen verschwinden ja nicht.
Aber du musst schon
aufpassen. Ich will diese Unternehmen nicht verschwinden, aber ich finde, es gibt kein Anrecht darauf, dass man über Generationen auf Ewigkeit ohne etwas zu arbeiten, ohne etwas zu leisten.
Unternehmen erfolgreich
fortführt. Was heißt ohne zu leisten?
Ja,
also, was ist mit dem unternehmerischen Risiko? Was ist diese Leute, wenn das schief geht, die schlechte Anlageentscheidungen treffen, wenn die in die falschen, wie sagt man heute, Business Cases investieren beispielsweise.
Ja, was machen die dann? Dann entlassen die ihre 100.000 Deutschen, die da arbeiten.
Ja, damit die Zahlen gut werden, dann entlässt man halt, macht man Massenentlassungen, was auch in den ganzen Tech-Firmen zum Beispiel auch gerade gut passiert. Ja, völlig absurd. Und noch witziger ist ja auch, wenn man denkt, es gibt ja auch mittlerweile genug ZDF-AD-Dokus, wo Superreiche auch mal interviewt wurden. Und noch da sitzen sie im Privatchat und sagen, es ist ja egal, was ich mache, der Wert von dem, was ich kaufe, steigert sich immer. Also das sagen sie ja selber.
Ja, die kaufen, die shoppen. Also das ist am Ende das, womit sie Geld machen. Und sie kaufen sich einen Vermögensberater ein, der das dann anlegt. Oder sie investieren selbst in Immobilien, in Sachwerte, in Aktien, was auch immer. Und das wird immer mehr wert. Und da ist, wie gesagt, da wird nicht gearbeitet. Natürlich gibt es auch die Leute, die auch dafür arbeiten, aber doch dann ist es die Frage, welcher Lohn ist da gerechtfertigt für diese Arbeit und ist es gerechtfertigt, dass die Person das Hundertfache oder noch mehr an Lohn bekommt wie eine Arbeiterin oder ein Arbeiter in derselben Firma.
Ja. Und zu den, was hat er gesagt, zu den Hunderttausenden Deutschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, dann ist die Frage, ja, warum landet denn dieses Geld nicht bei den Hunderttausenden. Also ganz auch da hätte er wieder dieses Narrativ gefahren. Ja, es geht mir darum, dass genau die davon profitieren, nicht die Einzelpersonen. Auch dann ist wieder die Frage, warum landet es nicht bei denen?
Also auch
wenn so viele da arbeiten, warum haben sie dann nicht das Geld? Das ist doch da die Frage. Und nicht, wenn so viele Leute da arbeiten, hat die eine Person da oben ja verdient. dass sie so reich ist. Es ist so, hä? Nein, wenn so viele Leute da arbeiten, haben sie es verdient, dass sie dieses Geld haben.
Ja, dieses konservative Argument, dass allein Arbeitsplätze schaffen schon einen guten Unternehmer ausmacht, das könnte man eigentlich auch von progressiver Seite so gut anfechten. Also da kommen wir wieder zurück zu dem Beispiel vom Anfang mit der Friseurin und dem Bäcker, die sich den Mindestlohn nicht leisten können. Nein, ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin sind die, die ihre Mitarbeitenden gut bezahlen können und fair behandeln. So. Das sind die guten Unternehmerinnen und Unternehmer. Das sind die Unternehmerinnen und Unternehmer, die will Deutschland haben. Und alle anderen nicht. Und da kann man dann auch super gut argumentieren mit diesem ganzen Thema Steuerflucht. Und ja, hier ist es ja, die Sozialabgaben sind so hoch und deswegen siedeln sich die Unternehmen nicht an. Da könnte man eben auch sagen, so ja, wir wollen ja auch die guten Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Mitarbeitenden gut bezahlen.
Ja. Dann kommen sie nicht und retten die. Das ist deren eigenes Risiko. Da muss es sich doch
also in der Vergangenheit wurden regelmäßig Unternehmen gerettet, wenn die EigentümerInnen...
Bitte, Also da reden wir über die ganz großen Unternehmen. Mhm. Ich rede über den guten...
Ja, um die ganz großen Unternehmen geht es ja auch gerade. Es geht ja um die ganz großen Unternehmen, die ganz viel Geld und Milliarden an Unternehmensvermögen haben. Da müsste man mal fragen, Herr Lanz, wie viel Milliarden Betriebsvermögen darf denn ein Unternehmen haben, das es bei Ihnen noch zum deutschen Mittelstand zählt?
Ich glaube,
das wären schon ein paar Milliarden.
Mhm. Deutschen Mittelstand. Fragen Sie den mal, wie der gerettet worden ist.
Und das ist ja auch okay. Und ich bin völlig dabei, dass man das über mehrere Jahre, gerne auch über mehrere Jahrzehnte abbezahlen kann. Aber es geht einfach nicht. Okay. Stundungsregelung, das ist da die Lösung dafür. Aber es geht einfach nicht, dass es große Familien gibt in diesem Land, die steinreich sind und die dann vielleicht noch irgendwo in einem Aufsichtsrat sitzen, ganz häufig aber mit der operativen Unternehmensführung gar nichts mehr zu tun haben und deren Vermögen einfach immer größer wird. Und ihr redet immer von Leistungsgerechtigkeit.
Da ist es wieder, einfach immer größer wird. Also es ist wirklich,
es ist auch schlecht von Familie zu reden, weil das triggert die Konservativen halt hart, weil Familie ist halt so ein wichtiger Wert bei Ihnen, bei Progressiven auch, aber...
Bei Progressiven auch Familienunternehmen einfach aus dem Vokabular streichen. So, die Familie ist da nicht das Maßgebliche. Man kann damit natürlich auch so Geschichten von so Dynastien und sowas erzählen, dass es ja da eben dann nicht eben um Leistung geht, sondern nur um familiäre Beziehungen. Aber der Begriff ist eben viel zu positiv besetzt. Der triggert eben ganz viele Assoziationen und auch mit Zusammenhalt in der Familie. Und deswegen...
Dann lieber von Clan sprechen.
Ja, ich glaube, wir werden jetzt hier nicht noch auf den perfekten Begriff kommen, aber wirklich einfach auf, weggehen von dieser Mittelstandsfamilienunternehmensrhetorik, weil die nutzen natürlich Konservative bewusst aus, um milliardenschwere Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden nicht fair bezahlen, als irgendwie kleines Unternehmen mit Tradition oder kleines Traditionsunternehmen darzustellen. Und das geht nicht. Also es sind Traditionsunternehmen, aber es ist eben diese Familienmetapher und auch diese Mittelstandsmetapher verschleiert komplett die unternehmerischen Tätigkeiten und auch die Größe und Macht dieser Organisation.
Und dass man durch Arbeit und Bildung, das ist unser Versprechen, dass man durch Arbeit und Bildung den Aufstieg schaffen kann. Und das ist nicht mehr so in diesem Land. Dieses Versprechen wird nicht mehr eingelöst. So. Die Mehrheit der Reichsten, die werden reich durch Erben. Mhm. Und Aufstieg durch Arbeit und Bildung, das ist in diesem Land kaum möglich. Mhm. Wir sind da Schlusslicht in Europa. Im Durchschnitt dauert es 6 Generationen. Das sind 180 Jahre, bis jemand aus der untersten Einkommensschicht es zu einem durchschnittlichen Einkommen gebracht hat. Das heißt, Menschen, die jetzt gerade in Niedriglohnfamilien reingeboren werden, die dürfen sich darauf freuen, dass ihre Nachkommen in 180 Jahren 2200 bei einem Durchschnittseinkommen.
Was erzählst du da? Die Chancen in Deutschland durch
sich anzustrengen
und durch Bildung aufzusteigen, sind, glaube ich, in wenigen anderen Ländern wie in Deutschland so gut. Und du solltest
den Leuten nicht dauernd
einreden. In meiner Familie ist weder jemand Politiker noch Jurist. Ich habe mir das alles selber erarbeitet, weil ich mich saumäßig angestrengt habe. Und man sollte nicht andauernd so tun, dass in Deutschland niemand aufsteigen könnte. Das ist totaler Unsinn.
Ich will noch mal ganz kurz zum Thema
Schmarotzer eingehen. Weil wenn du schon so weit rausschwimmst in der Presse und sagst, das sind reiche Schmarotzer, und dann hier so zurückruderst,
wo habe ich denn zurückgerudert?
Dann ist es
zurückrudern habe ich
schon irgendwo zurückgerudert. Dann ist es ein großes.
Das fand ich übrigens grandios, wie Philipp Timmer da sagt, nö, ich bin noch gar nicht zurückgerudert und dann ist auch so, nö, ist er ja nicht. Also auch so ein Strohmann.
Ja, na, ich fand's, also ich habe mich gefragt, ob er das vorher einstudiert hat, also der Johannes, ob er so dachte, weil das passiert ja schon häufig, dass dann mal, wenn mal was Progressives kommt, auch wenn man jetzt an Kühnert oder so denkt, der BMW, glaube ich, war das, angesprochen hatte, dass dann auf eine gewisse Art und Weise, sobald er darauf angesprochen wird oder die Personen darauf angesprochen werden, dann doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zurückgerudert wird und man gesagt, ja, so habe ich es dann doch nicht gemeint und so krass war es dann doch nicht. Und er hat, und das muss man ja auch zugutehalten, er hat das halt durchgezogen, hat gesagt, nein, ich bin gar nicht zurückgerudert. Und selbst Lanz hat gesagt, er ist ja gar nicht zurückgerudert. Und deshalb war also dieser Beginn jetzt von seiner Rede sozusagen war eigentlich schon mal schlecht, weil man gemerkt hat, nee, also er ist ja gar nicht zurückgerudert. Also von daher, was willst du jetzt eigentlich sagen?
Das macht die CDU tatsächlich sehr häufig, zurückrudern.
Ja.
Problem, und mich hat das wirklich geärgert, dass du gesagt hast, reiche Schmarotzer, weil es eben häufig Familienunternehmer sind und es sind häufig Leute, die ehrlicherweise wegen der schlechten Standortpolitik in Deutschland auch sehr gut woanders hinziehen könnten mit ihrem Unternehmen und sagen, aus einer gewissen intrinsischen Verpflichtung gegenüber Deutschland und auch der Region bleiben wir aber trotzdem hier, trotz der Politik.
Ja, und das
und
ist ja
insofern ärgert es mich dann wirklich, wenn solche Leute als Schmarotzer tituliert werden und als Leute, die irgendwie nichts machen und den ganzen Tag nur irgendwie auf der faulen Haut rumliegen. Das geht einfach nicht.
Das ist genau das Umgekehrte, was ich eben gesagt habe. Also er stellt jetzt quasi die Unternehmer, die ja so gütig sind und trotz der schlechten Standortpolitik hier bleiben und nicht besteuert werden, auch einen sehr geringen Mindestlohn zahlen müssen, der nicht mal Armut im Alltag absichert, die stellt er als die moralisch guten UnternehmerInnen dar. Und da hätte jetzt, wie gesagt, so ein progressives Gegennarrativ gut getan. So, nein, die moralisch guten Unternehmer sind die, die ein gutes Geschäftsmodell haben, damit auch ihre MitarbeiterInnen gerechnet lohnen können und die, ja, die ihre MitarbeiterInnen am Unternehmensgewinn beteiligen.
Ja, also er sagt jetzt letztendlich, wir haben, ja, es gibt Milliardäre in diesem Land und wir sollten dankbar sein, dass sie in Deutschland bleiben, weil eigentlich könnten sie woanders hingehen und es ginge ihnen viel besser. Und die große Leistung der Milliardäre ist eigentlich zu sagen, ja, Deutschland ist eigentlich so kacke, ich bin da zwar Milliardär geworden oder habe halt reich geerbt, aber eigentlich kann ich woanders hin und wir sollten einfach nur dankbar sein, dass sich diese Götter in Deutschland niederlassen und uns Arbeitsplätze geben. Also das ist ja eigentlich so eine sehr extreme Anbiederung an diese Menschen. Er nennt es dann Familienunternehmer, damit es einfach netter klingt.
Ja.
Aber das ist eigentlich auch der Punkt von vorhin, wo ich meinte so, ja, als er Intel kritisiert hat, die haben ja nicht mal einen Standpunkt, die sitzen ja nicht mal in Deutschland. Jetzt wollen sie was in Deutschland aufbauen und dann will er das nicht finanzieren. Und jetzt sagt er, ja, die Leute, die in Deutschland hier ihr Unternehmen halten und nicht ins Ausland gehen, die sind toll, weil sie irgendwie in Deutschland bleiben. Also irgendwie, das geht ja auch nicht zusammen. Entweder du willst, dass Unternehmen in Deutschland sind oder eben nicht. Und was man da vom Progressiver hätte sagen können, Seite entgegen können, ist dieses, naja, eigentlich stellst du dich gerade hinter Menschen, die deiner Meinung nach damit drohen, Deutschland zu verlassen.
Die Verräter,
ja. Also du sagst gerade, wir sollten froh sein, dass die Menschen, die eigentlich Deutschland verraten könnten, es nicht tun, weil eigentlich ist alles Kacke hier, aber sie machen es nicht.
Was ist das für ein Anspruch an die UnternehmerInnen und Unternehmer in Deutschland? Ja, und man hätte halt auch fragen können, abgesehen von schlecht bezahlten Arbeitsplätzen, was ist es denn, was die jetzt hier groß machen? Weil, Johannes sagte, sie sollen dankbar sein. Ja, wofür denn? Für die geringen Steuern und für die gute Infrastruktur, für die gut ausgebildeten Fachkräfte. So, das haben die doch alles. Also, für was, außer schlecht bezahlte Arbeitsplätze, sollte Deutschland denn angeblich dankbar sein?
Ja, die Unternehmenssteuern sind ja auch in den letzten 30 Jahren extrem gesunken.
Genau.
Erbschaftssteuer wurde abgeschafft, Vermögenssteuer wurde eingefroren. Also es wurde ja alles gemacht, dass es ihnen hier gut geht. Und was er jetzt eigentlich, also was will er denn suggerieren, dass man sie noch weniger besteuern sollte? Und vor allen Dingen die Bürokratie. Also jetzt auch, wir sollten, die Steuern sind schon so gut wie bei null oder extrem niedrig. Und jetzt sollte man auch noch alle Regeln, die wir den Unternehmen geben, damit es zumindest dem Gemeinwohl nicht noch mehr schadet, die sollten wir jetzt auch noch abschaffen, sodass eigentlich ein Privatunternehmer, ein Milliardär frei walten kann in diesem Land, ohne dass die Demokratie oder eine demokratisch gewählte Regierung da noch irgendwas zu sagen sollte. Also das ist irgendwie eine ganz ganz merkwürdige Haltung. Und eigentlich müsste, also da diese aufklärerische Art und Weise, die Philipp Thürmer am Anfang hatte, die hätte er jetzt hier eigentlich auch nochmal zeigen können in dem Moment, weil das funktioniert, geht alles vorne und hinten nicht zusammen. Also dieses
ja, aber auch wieder mit verbunden mit einer moralischen Komponente. Also ja. Ich glaube tatsächlich dieses, dass man hier gar nicht groß aufzählen muss, so hey, Unternehmenssteuern sind gesunken, bla bla bla. So und so viel machen die nicht wieder auf die Zahlen, sondern wirklich, also er, Johannes von der Jungen Union, sagt ja ganz klar, was für ihn moralisch gute UnternehmerInnen sind. Das sind die, die trotz der schlechten Standortpolitik hier in Deutschland bleiben und uns die Arbeitsplätze schenken. So. Und das progressive Gegennarrativ wäre halt gewesen, so, ey, ehrlicherweise weiß ich nicht, wofür die hier dankbar sein sollen. Weil wir haben Mindestlohn, der nicht mal ein Existenzminimum, der nicht mal Altersarmut absichert. Die beteiligen ihre Mitarbeiter nicht an dem Unternehmensgewinn. Also so toll sind diese Arbeitsplätze nicht. So, sie wären schöner, wenn sie gut wären. Und sie drohen permanent damit, das Land zu verlassen, wenn wir nur die Steuern, die eh schon niedrig sind, nun minimal anheben. Und dann eben, ne, das sind die Verräter, wenn man es ein bisschen überspitzen will. Aber diese Erzählung von, was ist für mich ein moralischer Unternehmer, Unternehmerin, hätte in dem Moment kommen müssen. Da hätte man gar nicht so sehr auf die Steuerpolitik der letzten Jahrzehnte eingehen müssen.
Ja. Gut, letzten zwei Minuten oder so.
Yes.
Gerade diese mittelständischen Unternehmen, die brauchen gute Infrastruktur, gute Bedingungen, damit ihre Unternehmen ja gut wachsen können.
Genau, und müssen nicht von dir
und dafür beleidigt dafür werden. Muss aber irgendwo das Geld herkommen. Und ich sehe nicht ein, warum nicht diejenigen, die Multimillionen oder sogar Milliarden Euro teure Unternehmen erben, nicht einen fairen Beitrag leisten sollten dafür, dass sie auf der absoluten Sonnenseite der Gesellschaft stehen. Du tust ja gerade so, als ob es eine große Bürde wäre, in eine steinreiche Familie hineingeboren zu werden, wo man ein produktives Unternehmen erbt, mit dem man ganz viel Geld verdient. So.
Ja, das war auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt, aber was da leider gefehlt hat, war... Philipp Thürmer hat ja gesagt, die Unternehmer so, die sollen ihren fairen Beitrag leisten. Das Problem ist, dadurch, dass wieder gar nicht aufgezeigt wird, was sich die Unternehmen schon genommen haben, kommt das wieder so rüber wie so eine freiwillige Zahlung und ein Entgegenkommen der Unternehmer und Unternehmerinnen. Und tatsächlich ist es ja aber so, dass gerade die Unternehmen natürlich die Infrastruktur, die öffentliche Infrastruktur, die ja auch durch Steuergeld und durch öffentliche Gelder bezahlt wird, viel stärker in Anspruch nehmen als Privatpersonen. Also man nimmt nur mal irgendwelche Konzerne, die sich an dem Wasser bedienen, so wie Tesla oder so, die ja auch darauf angewiesen sind, dass hier gute Straßen sind, guter Schienenverkehr, gutes Internet und so weiter. Also die eigentlich nur funktionieren können, weil wir so eine gute Infrastruktur haben und das auch nutzen, ihren Wohlstand, ihren Reichtum, ihre unternehmerische Tätigkeit eigentlich nur auf diesen öffentlichen Infrastruktur aufbauen können, dass es ja wohl das Geringste ist zu erwarten, dass die auch mal was zurückgeben. Das hätte eigentlich die Erzählung sein müssen. So ist jetzt so, wenn man einfach nur sagt, ja, die sind so reich, da können die auch mal ihren Beitrag leisten, dann klingt das wie ein Geschenk. Es ist aber kein Geschenk. Es ist ein Zurückgeben. Und das ist die Erzählung, die meiner Meinung nach hier gefehlt hat zum Schluss.
Ja, er hätte es noch besser formulieren können. Ich fand es jetzt aber nicht so schlecht. Also auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es die Menschen, die auf der Sonnenseite dieser Gesellschaft stehen, fand ich jetzt auch nochmal gut. Also eigentlich nochmal aufzuzeigen, dass das, was man ja, also was er jetzt in dem Moment, irgendwie am Ende sind sie ja eben wieder bei Steuern angekommen.
Und nicht die Schuldenbremse wohl bemerkt, fand ich auch nochmal interessant, weil ich dachte eigentlich, es kommt von wegen, wenn er, als er gesagt hat, hier, es muss doch bezahlt werden, müssen die Schuldenbremse abschaffen. Aber dann kam wieder, nee, wir müssen die Reichen besteuern.
Ja, genau. Also er hat sich genau wieder auf dieses Steuerthema eingelassen, statt den Staat quasi zu ermächtigen, eigenständig Investitionen zu machen. Und genau, aber immerhin, also das war jetzt ein Ausschnitt auf YouTube. Ich weiß nicht, ob in der vollen Markus-Lanz-Sendung es noch weitergeht, aber wenn es der letzte Part war, der in diesem Beitrag quasi von ihm kam, dann ist es schon mal gut. Also generell ist es immer gut, wenn die progressive Position als letztes kommt. Und wenn die auch einigermaßen stark ist. Und die war jetzt okay. Also war jetzt nicht total super, aber sie war okay und hat meines Erachtens auch nochmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen von Johannes. Gerade um aufzuzeigen, dass diese, also hat ja Johannes sogar zugestimmt, als er meinte, du tust ja so, als wäre es irgendwie eine Bürde, in eine steinreiche Familie geboren zu werden. Und das ist ja wirklich das, was er versucht hier darzustellen. Und dann musste Johannes zugeben, dass das eben nicht so ist. Also er hatte so ein bisschen auch nochmal das abgeschwächt, was vorher Johannes gesagt hat.
Ja, er fährt ja so ein bisschen so das Narrativ, so nur die Starken, die können ja auch mehr leisten. Das ist aber das Narrativ. Und nicht so von wegen, ja, die Unternehmen sind jetzt auch in ihrer Verpflichtung, was zurückzugeben, nachdem sie so viel genommen haben. Es ist natürlich immer so eine Abwägung, in welcher Erzählung man da fährt. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass es ein gutes Abschlussstatement war. Und ja, generell eine super spannende Debatte. Also, wie gesagt, wir sehen sehr selten, dass progressive PolitikerInnen in deutschen Talkshows da so offensiv in die Debatten gehen. Ich fand es auch sehr spannend, ja, also gerade so diese Kombination aus den beiden, von Johannes Winkel von der Jungen Union und Philipp Türmer von den Jusos. Wie gesagt, ein bisschen unnötig, dass sich Lanz zuweilen sehr stark auf die CDU-Seite gestellt hat. Aber es war auf jeden Fall eine spannende Debatte. Und neben diesen typischen progressiven Argumenten rund um empirische Daten, Fakten, Zahlen, waren da auch sehr viele moralische Argumente drin, von denen wir ja wissen, dass die besonders überzeugend sind. Also Philipp hat da sehr oft darüber geredet, was für ihn eben gerecht ist und eben auch eine andere Perspektive angeboten. Also gerade durch diese Verknüpfung von Schmarotzer und Reichtum und Milliardären. War auf jeden Fall super spannend anzuhören, aber auch aufgrund der konservativen Ebene, weil da eben auch sehr viele typische Narrative gefallen sind.
Ja, also falls Philipp nochmal so eine Debatte führen möchte, jetzt wo er vielleicht unseren Podcast gehört hat und besser vorbereitet ist auf die nächste Debatte um dieses Thema, nachdem er sich schon getraut hat, Reiche quasi Schmarotzer zu nennen, könnte er ja unser Vorschlag, den wir auch schon in den letzten 2 Stunden gesagt haben, könnte er sagen, Reiche, die das Land verlassen wollen, sind übrigens Volksverräter. Damit würde er bestimmt auch noch ein paar Konservative triggern und wäre vielleicht dann auch wieder eingeladen bei Lanz, weil er wieder mal eine progressive Position hat, wo sich dann Lanz fragt, also das können Sie doch so nicht sagen. Sie können doch nicht sagen, dass Milliardäre Volksverräter sind.
Und eine Bild-Headline, weil er ist ja tatsächlich auch mit dieser Aussage, nachdem er bei Lanz 2 Erben sind Schmarotzer, in die Bild gekommen.
Stimmt, die Bild hat eigentlich die Arbeit übernommen, die Philipp Thürmer in der Sendung hätte noch besser machen können, nämlich sie hat ja getitelt Erben sind Schmarotzer und das ist ja eigentlich genau die Erzählung, die noch besser ist, weil sie hätte ja theoretisch titeln können Reiche sind Schmarotzer, aber sie hat sich doch dafür entschieden zusammen Erben und das ist schon nochmal interessant, weil Erben ja wirklich suggeriert, dass zumindest aus eigener Hand da keine Leistung stattfindet und hat ja somit ein progressives Narrativ tatsächlich verbreitet in ihren eigenen Kreisen.
Ich glaube, sie haben es nicht gemeint, weil mit Erben wird ja auch, wenn ja auch so Erben von, ja, vielleicht einem Haus oder so gemeint oder von kleinen Vermögen. Vielleicht war das so der Hintergrund. Wir wollen hier möglichst auch unsere Leserschaft ansprechen.
Aber ich glaube, da überschätzen sie auch, wie viele Leute in Deutschland tatsächlich erben.
Ganz wollte ich gerade sagen. Ja, also die meisten erben ja wirklich einfach nichts. Also und vielleicht dann auch nicht die Bildleserschaft. Keine Ahnung, ob das jetzt progressiv oder konservativ gemeint war, aber wir fanden es auf jeden Fall großartig, weil es zeigt, dass diese Empörungsstrategie durchaus wirkt und auch so eine Prise Populismus und auch sich sprachlicher Mitte zu bedienen, zeigt auf jeden Fall Wirkung und das können nicht nur Konservative, das können auch Progressive.
Genau, und damit beenden wir die erste Folge des Narrativ-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.